Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bundesliga-Special hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Robert Vogel. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei mir in der Sendung und freue mich natürlich auf unsere Vorschau auf den 30. Spieltag, denn die Bundesliga-Saison, sie geht so langsam zur Neige und so einiges, ja, ist ja noch nicht entschieden. Ob die Meisterschaft entschieden ist, ich weiß es nicht. Da sprechen wir aber auf jeden Fall dann später in der Sendung mit unserem Experten zum FC Bayern München drüber. Vorher, bevor wir hier so richtig einsteigen, erstmal natürlich so ein paar Hinweise. Zum einen natürlich auf unsere Sendung. Wie gewohnt wird ja hier auch wieder ordentlich getippt. Deswegen macht noch mit bei unserem Tippspiel auf meinsportradio.de. Für den Sieger der Saison gibt's ein Bundesliga-Trikot seiner Wahl oder ihrer Wahl. Und ansonsten gibt's natürlich auch wieder unseren wunderschönen Pokal zu gewinnen. Ansonsten haben wir natürlich wieder eine ganze Ecke Live-Sport an diesem Wochenende. Der Fed Cup steht an. Live aus Stuttgart, Samstag 12 Uhr und Sonntag 11 Uhr Deutschland gegen die Ukraine. Natürlich auch wie gewohnt bei uns im Programm. Und die German Football League, die startet in die Saison. Und seit dieser Saison haben wir eine Partnerschaft mit den Hamburg Huskies. Die werden quasi ihre Live-Spiele bei uns live übertragen. Hamburg Huskies gegen die Berlin Adler am Samstag ab 16.45 Uhr und Volleyball-Bundesliga das Finale Spiel 1 Friedrichshafen gegen die BR Volleys am Sonntag ab 14.30 Uhr. Und für alle, die mitgemacht haben bei unserem bei unserer Charity-Aktion mit Benedikt Hövedes, Anstoß, heute verlosen wir den letzten Preis, und zwar das Match-Worn-Trikot, unterschrieben von allen Schalke-Spielern aus der Europa-League-Partie Schalke gegen PAOK Saloniki von Benedikt Hövedes. 15 Uhr live auf Facebook werden wir die Auslosung vornehmen. Und ansonsten gibt's übrigens auch neue Erkenntnisse zum Thema Anschlag auf den BVB-Bus. Mehr dazu natürlich auch in dieser Sendung in etwa 50 Minuten, wenn wir dann über die Partie Gladbach gegen Dortmund sprechen. So, aber wir wollen natürlich anfangen, und zwar mit der Partie 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Und bei den beiden Vereinen geht's ja auch noch so ein bisschen um einiges. Für die TSG geht's wahrscheinlich nur noch darum, Quali-Champions League oder nicht. Und für den FC geht's darum, überhaupt europäisch oder eben auch nicht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit meinen ersten beiden Gästen. Für den 1. FC Köln ist bei mir Arne Steinberg von fc.com. Hallo Arne.
Hallo.
Und für die TSG Hoffenheim ist Marco Ripanti bei mir vom Hoffenheim-Blog. Hallo Marco.
Hallo.
Ja, Arne, fangen wir vielleicht mit dir an. Der FC momentan Platz 7. Europa ist immer noch greifbar, aber wenn man sich so die letzten Spiele und die Tendenzen anschaut, muss der FC doch noch ein bisschen beißen jetzt zum Ende der Saison.
Ja, das wird sicherlich eng, keine Frage. Also der Tabellenstand gibt ja schon her, dass einige Mannschaften da noch im Rennen sind. Umso bitterer ist es für den FC natürlich, dass nach der überdurchschnittlich guten Hinrunde jetzt eine Rückrunde gespielt wird, die sich so ein bisschen auf Normalniveau einpendelt, wenn nicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich. Und dementsprechend wäre das natürlich jetzt schon für viele, viele Fans sehr, sehr bitter, wenn man sich nach so einer an sich guten Saison nicht für Europa qualifizieren würde. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger und sage, es wurde nie als offenes Ziel kommuniziert, sich für Europa zu qualifizieren. Von daher wäre es jetzt auch kein Beinbruch. Aber sicherlich wäre es schade, dass sich die Mannschaft nach einer eigentlich guten Saison nicht belohnen würde.
Woran würdest du es festmachen? Also zum einen der Express, der titelt ja, fehlt dem 1. FC Köln ein echter Abwehrchef. Zum anderen würde ich das eher so ein bisschen vergleichen mit dem Phänomen Hertha BSC aus den letzten Jahren, wo man dann zum Saisonende irgendwie immer wieder so ein bisschen die Kraft verliert.
Gut, was der Express titelt oder nicht, das ist dann in dem Zusammenhang erstmal unerheblich. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Es hat sich ja in der Winterpause beim 1. FC Köln personell sicherlich was verändert durch den Abgang von Mergin Mahfay. Und seitdem steht die Defensive auch nicht mehr so stabil wie vorher. Allerdings kann das nicht nur damit zusammenhängen, dass Mahfay jetzt eben nicht mehr für den 1. FC Köln spielt. Also ich glaube, dass da wirklich eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielt. Die Form von Leistungsträgern, eine gewisse Herangehensweise auch mentaler Natur in die Spiele. Das kann schon dafür sorgen, dass man dann eventuell ein bisschen weniger Punkte holt als in der Hinrunde. Und für den 1. FC Köln ist es immer noch sehr, sehr gut, wenn man auf dem 7. Platz steht. Von daher sollte man jetzt auch in der Kölner Presselandschaft ein bisschen runterfahren und vielleicht auch verbal ein bisschen abrüsten und eben mal sagen, okay, es ist jetzt normal, dass der 1. FC Köln nicht jedes Spiel gewinnt. und trotzdem steht man noch auf Platz 7 und das ist nach wie vor in Ordnung. Wir dürfen nicht vergessen, wo der FC Köln herkommt. Heute vor genau 3 Jahren wurde der Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Von daher ist das alles noch nicht auf tönernen Füßen, aber es ist noch nicht so langfristig aufgebaut, dass man jetzt jede Saison um Europa mitspielen kann.
Aber gut, die Erwartungshaltung in Köln, die kennt man ja, ne? Also
das ist natürlich der nächste Punkt. Klar, ich meine, es ist auch bei mir so, dass ich jetzt selber schon bemerke, okay, man stand jetzt über lange Zeit in dieser Saison auf einem sehr guten Tabellenplatz, Tabellenplatz 6, Tabellenplatz 7. Und da gewöhnt man sich natürlich schon daran. Und man erwartet auch ein bisschen mehr, aber man kann jetzt einfach nicht davon ausgehen, dass der erste FC Köln sich ohne Probleme für die Europa League qualifiziert. Das wäre vermessen.
Also erkennbar ist auf jeden Fall dieser Abwärtstrend. Aus den letzten 10 Spielen gab es gerade mal 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Und was auch auffällt, 9-mal insgesamt in dieser Saison gab es einen Gegentreffer in den ersten 15 Minuten. Ist die Mannschaft irgendwie immer noch ein bisschen schläfrig, wenn es dann in die Partien geht?
Ja gut, das ist natürlich schon ein zentrales Problem. Ich meine, du sprichst es an, wenn man jedes Mal früh in Rückstand gerät und einem Rückstand hinterherläuft, dann wirft das natürlich auch so ein bisschen das über den Haufen, was man sich für das Spiel vorgestellt hat. Und der erste FC Köln fühlt sich immer noch wohler, wenn er eben bei einem engen Spielstand oder bei einer Führung auch auf Konter spielen kann. Und das ist dann natürlich, jetzt nehmen wir das Beispiel aus dem Augsburg-Spiel letzte Woche, da wird das dann natürlich schwer gegen eine Mannschaft, die jeden Punkt braucht, die auch wirklich für jeden Punkt fightet. Und wenn man dann früh in Rückstand gerät, dann muss man natürlich ganz anders an das Spiel herangehen. Und von daher ist es schon auffallend, dass der FC Köln so häufig frühe Gegentore fängt. Und das erschwert dann natürlich auch die Jagd nach den eigenen Punkten. Das ist ja auch klar.
Ja, Marco, für euch in Hoffenheim geht es nur noch darum, Champions League Quali oder direkt qualifiziert. Die Stimmung könnte wahrscheinlich nicht besser sein momentan.
Sie könnte nicht besser sein, das ist wohl wahr, wobei rechnerisch ist immer noch Platz 5 auch drin, ja. Wir planen jetzt nicht unbedingt eine restliche Niederlagenserie in den restlichen Partien hier ein, aber im Moment sieht es danach aus, ob 3 oder 4. Und wenn es in Anführungszeichen normal läuft, wird es auch einen Showdown geben, wie schon mal in Dortmund, damals mit einem glücklicheren Ende für uns. Aber so ein Endspiel in Dortmund ist natürlich auch was Schönes.
Ja, im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach war es ja vogelwild. Ja, 5-3 am Ende gewonnen nach 2-0 Führung. Und ja, was nimmt man mit aus so einem Spiel? Beziehungsweise war dieses Spiel irgendwie anders als die Spiele, die man irgendwie gewohnt ist von der TSG?
Naja, was soll ich sagen? Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen damit gerechnet, dass es ein offensives Spiel wird. Ob es durch die eine oder andere Entscheidung, gerade zum 2-2, das nochmal unnötig oder für die Fans schön aufregend wurde und so zu einem Torspektakel, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich denke, spielerisch haben wir nach vorne gespielt wie immer. Also schön anzusehen, erfolgreich, zielstrebig. Wir haben vor dem 2-0 noch die Chance von Kramaric mit dem Lattentreffer. Das kann auch eine recht einseitige und deutliche Angelegenheit werden gegen Gladbach. Aber so war halt durch das 2-2 und auch nach dem Anschluss zum 3-4 das Ganze noch bis zum Ende offen.
Ja, Trainer Nagelsmann natürlich der Mann der Stunde bei euch, der Erfolgsgarant, so möchte ich es mal sagen. Aber plant man jetzt bei euch auch schon für die Champions League? Ich meine, auch der Kader möchte natürlich, es sei denn, ihr wollt quasi die erste Runde quasi mitnehmen und dann wieder ausscheiden. Ja, plant man da jetzt irgendwie schon? Gibt es da schon so kleine Spekulationen, wen man denn jetzt holen wird? Weil spielerisch müsste man dann ja schon ein bisschen, ja, sich besser ausstatten, oder?
Wir müssen, klar, es wird noch weitere Abgänge geben, bis auf jetzt die 2 Bekannten, das bin ich mir ziemlich sicher. Und Nagelsmann sagte ja auch gestern, dass demnächst Namen kommuniziert werden und ein paar waren ja schon in den Medien nachzulesen, ob das die es werden oder man doch irgendwie mit überraschenden Verpflichtungen dann aufwarten wird. Ich glaube, bis die Verkündung von Grilic von Bremen nach Hoffenheim für die kommende Saison bekannt wurde, hat den Namen auch niemand auf der Uhr gehabt. Also da wird im Hintergrund schon wirklich sehr viel und sehr gut gearbeitet und man weiß, dass man für die nächste Saison sich da irgendwie noch ein bisschen breiter aufstellen muss.
Auf jeden Fall, Julian Nagelsmann, wie gesagt, das große Thema, unter anderem auch, weil er diese Woche ein neues Logo präsentiert hat, ja, wo es dann auch gleich wieder einen Aufschrei gab von den Jenaer Nachrichten, weil das Logo wohl sehr ähnlich aussieht. Also es sieht ja wirklich sehr ähnlich aus, aber was da jetzt schon wieder geredet wird, ist meiner Meinung nach ein bisschen kurios. Wie siehst du das? Ist das überhaupt
ein Thema? War eine prima Gelegenheit für die Jenaer Nachrichten, mal irgendwo in den Medien zu kommen.
Haben jetzt ihre Abozahlen wahrscheinlich erhöht.
Wer hätte sich vorher dafür interessiert? Ja. Und mal ganz ehrlich, wenn mich jemand fragen würde, mach doch mal ein Logo für Julian Nagelsmann, dann würde der erste Entwurf wahrscheinlich auch genauso aussehen. Die Buchstaben bieten sich ja quasi dafür an. Also ich würde sagen, der Fehler lag dann eher bei den Nachrichten, sich das Logo nicht schützen zu lassen. Und an seiner Stelle hätte man da lieber erstmal den Ball flach halten sollen.
Ja, wahrscheinlich. Gut, dann Arne, wollen wir vielleicht nochmal kurz auf den FC schauen. Wie gesagt, gegen den ersten FC Augsburg leider eine Niederlage eingefahren am letzten Spieltag. Wird Peter Stöger dementsprechend jetzt die Mannschaft umstellen? Gerade gegen Hoffenheim natürlich jetzt auch nochmal gegen vielleicht anders aufspielenden Gegner.
Ja gut, ist natürlich schon ein anderes Spiel von der Gemengelage her, wenn man auswärts bei einer Mannschaft spielt, die um den Klassenerhalt kämpft. Da muss auch der erste FC Köln anders rangehen als zu Hause gegen Hoffenheim. Peter Stöger hat schon gesagt, dass es der Mannschaft wahrscheinlich gut tun wird, in diesem Spiel nicht der Favorit zu sein. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass der erste FC Köln sich da auf das beruft, was ihn in den letzten Jahren stark gemacht hat. Und das war eben eine kompakte Defensive. Und dann eben schnelles Umschalten nach vorne, Zielspieler Modest suchen, Abschlüsse suchen. Das ist schon zu erwarten dann heute Abend. Wie genau das dann funktioniert, wird natürlich abzuwarten bleiben. Denn ich glaube, die Mannschaft der TSG Hoffenheim wirft es momentan auch nicht um, wenn sie mal ein Gegentor kassiert oder auch zwei. Dann ist sie immer noch in der Lage, mal drei oder vier zu schießen. Von daher wird das für den FC heute schon eine extrem schwere Aufgabe, da was Fehlbares irgendwie in Köln zu behalten.
Mhm. Für Modest geht es ja zurück quasi zu seinem Ex-Club. Ist zwar auch schon ein paar Jahre her, aber für ihn vielleicht auch nochmal ein schöner Moment, da mal wieder ein paar Tore zu erzielen.
Ja, hat ja schon im Pokal getroffen im Oktober, als der FC sich durchgesetzt hat. Das Hinspiel lief dann weniger gut. Da hatte der FC ja mit dem 0-4 überhaupt keine Chance. Wenn Modest natürlich heute Abend treffen sollte, wäre das gut. Aber ich glaube, dass das gerade gegen Hoffenheim dann wahrscheinlich nicht ausreichen wird, weil die Qualität in der Offensive schon so extrem beeindruckend ist, dass Hoffenheim da immer wieder wird nachlegen können. Wenn der FC ein Tor schießt, dann wird Hoffenheim das wahrscheinlich auch hinbekommen.
Also klingt schon mal so ein bisschen nach einem ähnlichen Spiel vielleicht wie gegen Gladbach, Vogelwild. Der FC erzielt ein Tor und Hoffenheim zieht einfach nach. Arne, wenn wir noch mal kurz aufs Restprogramm schauen, ja, also es kommt dann noch ein Spiel gegen Dortmund, gegen Bremen, Leverkusen, Mainz. Wie optimistisch bist du, dass man Platz 6 neu erreicht?
Na gut, man muss ja jetzt da nicht irgendwie hemmungslos optimistisch sein. Ich meine, die Punktelage gibt das schon her, dass man mit einem Sieg wieder einen Sprung macht. Wie viel der FC dann letztendlich schafft, wird schon auch schwierig, keine Frage. Also zu Hause gegen Hoffenheim ist nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, danach in Dortmund sowieso nicht. Von daher kann es schon sein, dass man dann in die letzten Spiele geht und schon eventuell ein bisschen mehr Punkte Rückstand hat als jetzt. Von daher wäre es schon wichtig, dass man sich bis zum 32. Spieltag oder so, bis in zwei, drei Wochen, schon noch in der Position hält, dass man das auf jeden Fall noch angreifen kann. Aber hinzu kommt eben auch, dass unheimlich viele Mannschaften jetzt um diese Plätze 5, 6, 7 kämpfen. Von daher kann da jeden Spieltag sich die Gemengelage ändern. Und da muss man dann wirklich auf das zurückgreifen, was sonst als Plattitüde gesagt wird. Man schaut von Spiel zu Spiel.
Okay. Marco, wie sieht's bei Julian Nagelsmann aus? Wird er die Mannschaft irgendwie umstellen nach Gladbach?
Ja, er muss, ne? Benjamin Hübner, 10. gelbe Karte, schaut zu. Wird wahrscheinlich 1-1 durch Biktacic ersetzt werden. Aber sonst denke ich mal, was machen wir? Schalay nochmal von Beginn an, auch mal auswärts probieren. Warum nicht? Aber ansonsten denke ich mal, wird es die gleiche Elf sein, die jetzt auch in den letzten Spielen zu Beginn auf dem Rasen stand und die eventuell oder hoffentlich auch in Köln bestehen kann. Soll.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu euren Tipps. Wie schon angekündigt, tippen wir natürlich auch diesen Spieltag hier bei unserem meinsportradio.de Kicktipp-Spiel. Und Marco, du als Gast am heutigen Abend darfst natürlich anfangen. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ein intensives Spiel. Ich rechne mit vielen gelben Karten, sage ich auch schon mal vorab. Ja, da wird keiner irgendwie jetzt zurückziehen. Gerade für Köln ist das Spiel unheimlich spannend, um da oben und wichtig und dran zu bleiben. Und wir wissen auch, was noch kommt. Und ich rechne mit einem 2-2 heute.
2-2 unentschieden. Arne, dein Tipp?
2-2, ja.
Ich wäre mit dem Unentschieden tatsächlich auch zufrieden. Da ich glaube, dass Hoffenheim auf jeden Fall treffen wird, sage ich 1-1.
Okay. Ich tippe mal auf ein 2-3. Ihr dürft natürlich auch alle mitmachen. Und wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte über die Partie, der sollte mal bei fc.com vorbeischauen. Denn Arne, ihr habt unter anderem natürlich auch nochmal mit Marco so einen kleinen Blick auf die TSG geworfen.
Genau, bei uns gibt es wie immer das komplette Programm mit Vorbericht, allen Infos aus der PK. Das Interview mit dem Gästefan haben wir natürlich auch gemacht. Von daher gibt es da wieder die Rundumversorgung.
Sehr gut. Dann bedanken wir uns erstmal bei euch beiden, Arne Steinberg von fc.com und Marco Ripanti vom Hoffenheim-Blog. Und bei uns geht's gleich weiter mit der nächsten Partie. Dann Bayern München gegen den FSV Mainz 05.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die zweite Partie hier heute mit unserer Vorschau auf den 30. Spieltag im Bundesliga-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Robert Vogel und wenn ihr hier kommentieren wollt, was wir hier so besprechen, dann könnt ihr das natürlich gern tun. Und zwar unter twitter.com/meinsportradio oder dem Hashtag BuliSpecial. Wir nehmen eure Anregungen gerne auf, gerne auch eure Tipps zu den Spielen. Und ansonsten geht das Ganze natürlich auch über facebook.com/meinsportradio. Wir kommen zur nächsten Partie, wie schon angekündigt, Bayern München gegen den FSV Mainz 05. Und dazu begrüße ich erstmal zwei neue Gäste bei mir. Für den FC Bayern ist Steffen Niemeyer bei mir. Hallo Steffen.
Hallo, schönen guten Tag.
Und für die Mainzer ist Sebastian Kowalke hier. Hallo Sebastian.
Hallo.
Steffen, fangen wir vielleicht mal an mit dir und dem FC Bayern München. International läuft es in dieser Saison für ganz Fußball-Deutschland nicht so toll. Ja, unter anderem natürlich auch für die Bayern, ausgeschieden jetzt in der Champions League gegen Real Madrid. Und hinterher ja, gab es große Aufschreie, unter anderem von Karl-Heinz Rummenigge. Er spricht von Beschiss. Zwei Abseitstore, die quasi nicht erkannt wurden. Wie ist so deine Stimmung nach dem Ausscheiden in der Champions League?
Schlimme Reaktion, kann ich nur sagen. Also wenn wir zweimal gegen Madrid verlieren, dann haben wir eine ganze Menge falsch gemacht. Und ob der Schiedsrichter dann auch noch im Boot sitzt, spielt dann eigentlich die kleinste Rolle. Da sollten wir nicht als schlechter Verlierer rumträhren und jammern, sondern gucken, was wir falsch gemacht haben. Madrid hatte einen erheblichen Chancenplus und hatte zweimal die Gelegenheit, in Überzahl gegen uns zu spielen, hat einen gewaltigen, enormen Druck gemacht, dem wir nichts entgegenzusetzen hatten. Und insofern sind wir höchstverdient ausgeschieden. Da hat sich ein Klassenunterschied aufgetan und da sollte der FC Bayern drüber nachdenken, ob das die neue Normalität sein soll oder ob man jetzt mit einer entsprechenden Transferpolitik sagt, wir müssen auf dieses Niveau wieder hochkommen. Die strategische Entscheidung wird im Sommer fallen und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und da die Situation und Lage so explosiv und emotional angespannt ist, kann es durchaus sein, dass die jetzt durchdrehen und auch noch die Meisterschaft verlieren und verspielen, aber ich hoffe sehr, dass das da nicht der erste Schritt morgen sein wird oder am Wochenende sein wird, dass das tatsächlich passiert.
Ja, damit nimmst du schon einiges vorweg, ja, was ich jetzt natürlich alles noch fragen wollte. Ja, bleiben wir mal bei der möglichen Transferpolitik beziehungsweise erstmal beim Spiel der Bayern. Prinzipiell, wenn ich mir so die Spiele der Bayern angucke, hat sich da einiges verändert. Nicht unbedingt zum Positiven. Sie wirken einfach nicht mehr so, ja, ich möchte fast sagen, spielverliebt, wie sie es vielleicht noch unter Guardiola getan haben.
Jein, also am Anfang war es ja ein Befreien von der Fessel. Jeder hat wild drauf losgespielt und wusste noch, wo der andere stand und steht und hatte noch die Pass- und Positionsqualität in sich. Das wurde unter Carlo Ancelotti weniger oder gar nicht mehr trainiert und dementsprechend ging das im Laufe der Saison verloren und das neue System auf mehr Konter und lange Bälle hat dann im Laufe der Saison gegriffen und hat auch dazu geführt, Mannschaften wie die unmittelbaren Gegner Leipzig und Dortmund zu beherrschen, aber es hat nicht mehr gereicht für das Spiel gegen den neuen Trainerstar Nagelsmann.
Jetzt wird ja auch immer viel diskutiert, Bundesliga ist halt einfach kein Maß, die anderen Vereine sind alle zu schlecht, deswegen können die Bayern international eben einfach nicht die Qualität bringen. Würdest du das bejahen,
naja, dann wäre Barcelona weitergekommen und die Engländer wären alle top. Mhm. Also das alleine, ich vermute durchaus, das spielt eine Rolle. Das fand ich nicht verabwegig, aber natürlich ist sowas nie ein einziger Grund. Und es ist ja trotz der 8 Punkte Vorsprung immer noch relativ eng, da wir mit Leipzig auch noch einen direkten Gegner haben und ein-, zweimal stolpern am Ende der Saison für die Bayern in den letzten Jahren nicht so ungewöhnlich war. Und angesichts der riesigen Verletztenliste ist es ja auch nicht unmöglich, dass da jetzt ein bisschen was zusammenbricht. Meine Vermutung ist auch, dass die Spieler ein bisschen das Vertrauen in den Trainer verlieren nach 2 solchen Spielen. Also wie gesagt, das ist eine ganz heikle Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft da reagiert und ob die berühmte individuelle Qualität reicht, um die nächsten Spiele zu gewinnen.
Ja, ein Thema noch ganz kurz, bevor wir dann zu den Mainzern kommen. Manuel Neuer hat sich natürlich jetzt auch verletzt. Für ihn ist die Saison vorbei. Große Frage, kam der Einsatz zu früh? Musste man ihn unbedingt bringen, um halt den letzten Strohhalm da fürs Weiterkommen der Champions League quasi zu ergreifen? Oder ja, setzt man damit möglicherweise eben auch die Meisterschaft jetzt nochmal aufs Spiel?
Der Kicker hat heute geschrieben, dass Neuer mit einer Schraube im Fuß gespielt hat und die wohl bei der einen Szene vorm vorletzten Gegentor sich verschoben hat, so dadurch der Fuß brach. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren Pep immer vorgeworfen wurde, die Spieler bis zum Äußersten zu fordern und sie auch nach Krankheiten, Verletzungen zurückzufordern. War dies ja kein Thema, ist aber offenbar genauso und ich vermute auch, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Die Spieler wollen unbedingt spielen, die wollen unbedingt dabei sein und tun alles und tun sich auch alles an, um das zu können. Das ist nicht unbedingt nur der Druck, die Erwartungen und was auch immer. Die sind halt selber auch so und ja, ich meine, hätte es geklappt, wären sie jetzt die Helden. Und Ulreich hat ja auch nicht wirklich schlecht gehalten und ist auch kein schlechter Torwart. Also da muss man jetzt nicht glauben, wir verlieren automatisch dieses Spiel, bloß weil Manuel Neuer nicht dabei ist. Mhm. Wichtig wird sein, hinten stabiler zu stehen in der Defensive, was mit 2, 3, 4 kaputten Innenverteidigern kaum möglich ist. Martinez trainiert heute im Sand, wie ich vorhin gesehen habe. Also da ja, ist halt die Chance dafür, Mainz, da was draus zu machen. Und sie sind ja auch die Mannschaft, die uns die letzte Heimniederlage zugefügt hat. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf das Spiel. Das ist alles drin.
Ja, Sebastian, dann kommen wir doch mal zu deinen Mainzern. Ja, gegen Hertha endlich mal die Negativserie beendet. 8 Punkte trennen euch vom Relegation, nicht 8 Punkte, 8 Tore, so rum, trennen euch vom Relegationsplatz. Jetzt geht's gegen die Bayern. Zu verlieren hat man eigentlich nichts, weil niemand was von euch erwartet.
Genau so ist es. Und Trainer Martin Schmidt hat ja auch in der Pressekonferenz gestern gesagt, wenn wir es nicht schaffen, über die 100% zu gehen, dann brauchen wir uns dort auch nicht zu erhoffen. Also die Marschrichtung ist klar, alles wieder in die Waagschale werfen, genau wie gegen Hertha, wahrscheinlich noch mehr und hoffen, dass man bei den angeschlagenen Bayern vielleicht wieder was holen kann, wie beim letzten Mal. 3 Punkte wären schön, aber ich glaube, jeder Punkt wäre was man gerne mitnehmen würde.
Kann man da von Martin Schmidt möglicherweise erwarten, dass er auch mit der Aufstellung so ein bisschen überraschen wird? Oder ist es dann doch eher hinten reinstellen, abwarten und die eine mögliche Konterchance nutzen?
Ich glaube, es wird eher Letzteres sein. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auf eine Fünferkette umstellt, dass Balogun da hinten mit reinrücken wird und dass er halt wirklich versuchen wird, da möglichst hinten erstmal dicht zu machen. Und wenn Córdoba spielen kann, der hat aktuell noch ein Ziehen im Oberschenkel, ist fraglich, kann vielleicht spielen, vielleicht nicht. Wenn er spielen kann, wäre es natürlich wichtig, dass man dann mit Córdoba eben so einen schnellen und kräftigen Stürmer vorne hat, der dann so ein Kontertor eben auch mal machen kann.
Mhm. Ansonsten, wenn man jetzt bei den Mainzern mal aufs Restprogramm schaut, nach den Bayern kommt Borussia Mönchengladbach, dann der HSV, Eintracht Frankfurt und Köln. HSV sollte wohl Pflicht sein, da wenigstens 3 Punkte zu holen, weil es ein direkter Konkurrent um den Abstieg oder gegen den Abstiegskampf ist. Ja, was glaubst du, wie optimistisch ist man in Mainz? Allein irgendwie der Glaube daran wird's ja auch nicht bringen.
Die Frage stellt sich aktuell im Grunde gar nicht, weil das Mindset ist relativ klar. Man guckt jetzt von Spiel zu Spiel. Jedes Spiel muss jetzt ordentlich absolviert werden, muss jetzt gekämpft, gefightet werden. Man ist im Abstiegskampfmodus und da achtet man jetzt nicht auf die Tabelle und sagt, das Restprogramm und wie viel geht da noch, sondern man nimmt die Aufgabe, die man vor der Brust hat und alles Weitere wird ausgeblendet.
Alles klar, gut. Dann wollen wir vielleicht ganz kurz noch auf den Kader schauen, Sebastian. Wie sieht's denn aus? Kann denn Trainer Schmidt wenigstens ja auf die wichtigen Spieler zurückgreifen?
Mehr oder weniger, also Büßmann als Außenverteidiger fehlt, aber mit Donati und Brusinski sind ja noch zwei da und gerade Donati hat ja auch in der Pressekonferenz ein Sonderlob bekommen, als Martin Schmidt gesagt hat, wir brauchen Donati, seinen Antrieb, seine Emotionalität, das Gesamtpaket und diese Saison hat er erst 3 gelbe Karten. Das kommt auch immer nochmal ganz gut. Das heißt, die Sperre droht auch nicht sofort. Ansonsten sind alle so, also keiner fällt zumindest sicher aus. Fraglich sind Cordoba mit einem ziehenden Oberschenkel, schon erwähnt, Jairo, der umgeknickt ist, und Jibamin mit muskulären Problemen. Aber also Cordoba wäre natürlich ganz, ganz bitter. Muto ist zwar auch ein relativ schneller Spieler, aber eben nicht so kräftig. Dafür ist er zu dürr. Und ansonsten, ich sag mal, ohne Jibamin und ohne Jairo könnte man klarkommen, auch wenn der Ausfall von Jairo zum Beispiel schon relativ ungünstig wäre auch, aber er wäre jetzt aktuell auch keiner, selbst wenn er fit wäre, für die Startelf.
Okay. Steffen, bei den Bayern, wir haben es ja schon kurz angesprochen, da muss wohl auch ein bisschen umgestellt werden. Ulreich natürlich jetzt im Tor, Innenverteidiger. Ja, wen wird man denn da jetzt bringen?
Ja, Alaba oder Alonso, ich kann es wirklich nicht sagen. Bisher hat sich Ancelotti ja gesträubt, Kimmich da hinzupacken. Das wird, ich sehe es nicht, also ich vermute mal Bernat auf links, Alaba in der Innenverteidigung, Martinez wird man sehen, ob er gut genug ist, dann wird er da kommen. Und Lahm rechts, oder eher Rafinha, um Lahm für das Pokalfinale, Halbfinale nächste Woche zu schonen. Also das ist ein gewisses Puzzlespiel und bei Ancelotti weiß man, er setzt auf die älteren und erfahrenen Spieler und das ist also ein ja, also ich denke auch Robben und Ribéry werden geschont werden, Coman wird reinkommen und Sanchez mindestens eingewechselt werden. Müller und Lewandowski, denke ich, werden vielleicht sogar beide spielen. Aber die Innenverteidigung wird ein Problem sein, ja.
Okay, ein Thema noch, du hast es ja schon angesprochen. Man wird eventuell jetzt auch für die kommende Saison die Mannschaft nochmal irgendwie verstärken, hoffentlich nicht im Größenwahn, dass man jetzt hier, keine Ahnung, wen er alles kauft. Uli Hoeneß sagt, man soll lieber wieder auf die eigenen Talente setzen, ja. Seit David Alaba hat es kein Eigengewächs der Bayern mehr zum Profi geschafft. Ist dann, also ich meine, abgesehen jetzt von Süle und jetzt ist mir sein Name entfallen, auch von Hoffenheim, die jetzt kommen, genau. Ja, setzt man dann vielleicht eben wieder mal so auf die, ich sage mal, jüngeren Talente oder kauft man sich dann doch wieder für enorm viel Geld Spieler, die es vielleicht gar
also
nicht bringen?
Bei den Torhütern gibt es einen 17-jährigen Hoffnungsträger, dem man das zutraut, eventuell dieses enorme Niveau zu erreichen. Aber die gesamte Aussage von Hoeneß geht ja dahin, wenn wir dann keinen haben im Nachwuchs, dann müssen wir vielleicht doch einen Riesentransfer machen. Der Kicker empfiehlt in Form von Karl-Heinz Wild heute, den Bayern helfen nur Giganten wie Griezmann. Und wie gesagt, das wird die große strategische Frage sein, ob man Sandro Wagner als Backup holt oder einen Griezmann oder ähnliche Kaliber für eine zweite Spitze, die öfters spielt. Also das sind die Fragen, die die Führung beantworten muss. Ich vermute mal, es läuft darauf hinaus, dass Costa gehen wird, in beiderseitigen freudigen Einvernehmen, und alles Weitere wird sich zeigen. Aber das ist in der Tat die strategische Frage. Will man jetzt so eine Renationalisierung, der Kader muss wieder deutscher werden, oder will man auch mehr oder weniger gestandene einzelne Riesentop-Granaten oder die man vermutlich in 2-3 Jahren dazu machen will? Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, da sind die sich auch noch nicht einig, was sie wollen.
Okay, also da bleibt auf jeden Fall, bleiben einige Fragen offen, wo wir alle schauen dürfen, wie sich das Ganze auch beim FC Bayern München weiterentwickeln wird, denn die Konkurrenz, die schläft ja nicht, mit der TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Vielleicht gibt's ja einen kleinen Wandel in den nächsten Jahren. Aber gut, wollen wir lieber nochmal zu dem Spiel kommen und damit auch zu unseren Tipps. Der FC Bayern München empfängt die Mainzer und Sebastian, was glaubst du denn? Werden die Mainzer die kleine Überraschung schaffen und 3 Punkte aus München entführen?
3 Punkte wären, glaube ich, die große Überraschung. Ich glaube aber, sie werden zumindest eine kleine schaffen und werden sich mit einem 1-1 und damit mit einem geklauten Punkt aus der Allianz Arena verabschieden.
Okay, Steffen, ein Punkt gegen Mainz wäre aber auch für euch nicht hinnehmbar eigentlich, oder?
Das ist auch mein Tipp.
Okay.
Es geht ja nicht um den Wunsch, sondern um den Tipp und der ist in der Tat 1-1.
Okay, ich tippe mal auf ein 2-0, glaube an die Macht der Münchner. Ich bedanke mich bei euch beiden, Sebastian Kowalke für den FSV Mainz 05 und Steffen Niemeyer für den FC Bayern München. Bei uns geht's jetzt gleich weiter hier im Bundesliga-Special mit der Partie Hamburger SV gegen den SV Darmstadt 98.
Besten Dank.
Der Fed Cup live auf meinsportradio.de. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Tobias Riemer und Philipp Joubert kommentieren live aus der Porsche Arena in Stuttgart, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft um den Verbleib in der Weltgruppe gegen die Ukraine kämpft. Am Samstag, den 22. April ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Hast du Fragen? Mach mit. Schreibe unseren Experten von Chip in Charge unter Hashtag MS. SR Fett. Der Fed Cup. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Spiel Nummer 3 hier heute im Bundesliga-Special. Mein Name ist immer noch Robert Vogel und ich freue mich hier erstmal einen neuen Gast zu begrüßen zur Partie Hamburger SV gegen Darmstadt 98. Bei mir für die Darmstädter, für die Lilien ist der Kai. Hallo Kai.
Ja, hallo, grüß dich. Hi.
Kai, Darmstadt 98, so ein bisschen muss man sich wahrscheinlich als Lilien-Fan schon damit abfinden, dass man ja demnächst in der zweiten Liga spielen wird, oder?
Ja, na klar. Also es ist auch schon seit einigen Wochen so, dass wir das wissen und uns auf die zweite Liga auch schon gedanklich vorbereiten. Von daher ist das für uns jetzt ja keine Überraschung.
Ja, genau. Allerdings, jetzt kommt die DFL um die Ecke. Ja, die Darmstädter sind groß in den Medien, denn Auflagen fürs neue Stadion. Man soll die Gegentribüne überdachen. Ansonsten müsste man in der kommenden Saison ausweichen auf Stadien in Offenbach oder in Frankfurt, was ja, also ich sag mal so, für einen Darmstädter-Fan wahrscheinlich überhaupt nicht geht.
Nee, also das wäre ja echt der Super-GAU. Also ich würde mal sagen, so in der Commerzbank Arena spielen in Frankfurt, das wäre vielleicht noch irgendwie okay, aber die ist wohl für die zweite Liga zu teuer. Also bliebe irgendwie Offenbach, was irgendwie völlig absurd erscheint, ja. Also dass die 98er in Offenbach Heimspiele austragen sollten, das kann ich mir bei bestem Willen echt nicht vorstellen, ja. Also man müsste auch irgendwie sämtliche Sicherheitsapparate müsste sagen, ihr habt sie nicht alle, ja, das kann nicht sein.
Ja, definitiv.
Aber auch überdachen ist auch unwahrscheinlich, ne? Also, dass man da die Gegengrade überdacht. Das ist auch völlig absurd.
Weil es nicht geht, weil die Stadt hat ja euch jetzt quasi schon Hilfe zugesagt. Man bräuchte ja wohl irgendwie eine ganz spezielle Vorrichtung, um das überhaupt dann zu gewährleisten.
Ja, das ist ja, was uns immer so ärgert, das ist ja alles nicht neu, das ist nicht vom Himmel gefallen. Und das Stadion ist errichtet auf sehr schlechtem Untergrund. Man redet von Kriegsschutt, was da aufgeschüttet wurde. Und eigentlich ist jedem klar, das ist so ein riesiger Aufwand, das zu überdachen. Würde irgendwie, jetzt habe ich was gehört, von 8 bis 10 Millionen Euro kosten. Es ist ja völliger Wahnsinn, um, sag ich mal, ein altes Stadion mit 8 bis 10 Millionen Euro, um eine Gegengrade zu überdachen. Das wäre ja Wahnsinn, kann nicht sein. Ja.
Ja, also man darf gespannt sein, wie es für die Lilien in der zweiten Liga weitergeht. Kommen wir mal auf die Bundesliga, ja, gegen Schalke 2-1 gewonnen. Ist doch mal was. Ärgert man jetzt wenigstens zum Saisonende nochmal ein bisschen die anderen Vereine?
Ja, das ist, was Thorsten Frings ja auch gesagt hat, ja. Also auf keinen Fall geben wir uns auf und wir wollen jedes Spiel irgendwie so gut wie es geht gestalten. Und der Sieg gegen Schalke war schon super, allein für die Moral und für die Fans und für das Umfeld. Und du hast ja gesehen, nach dem Schlusspfiff, die Jubelszenen, man konnte ja glauben, wir hätten die Klasse gehalten, ja, wie Thorsten Frings sich gefreut hat. Und da merkt man, wie wichtig das ist auch für die neue Saison, um da auch die Moral einfach hochzuhalten. Das ist schon, und ja,
mit
sollte Kevin, jedem Gegner eine Warnung sein, denke ich.
Ja? Definitiv. Mit Kevin Großkreuz hat man ja schon eine Verpflichtung für die kommende Saison getätigt, ja, die für mich sehr überraschend kam, aber letztendlich klar, warum nicht. Wie sieht's denn so insgesamt mit eurem Kader aus? Wird er sich eher auflösen oder ja, behält man die wichtigen Spieler?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also Fabian Holland hat gerade unterschrieben bis 2020, ein ganz wichtiger Mann hinten in der Verteidigung auch. Und Niemeyer hat in einem Interview ganz interessant in der Wir-Form von der nächsten Saison gesprochen. Also wir freuen uns auf die neue Saison und so. Und bin gespannt. Also ich habe eigentlich momentan ein gutes Gefühl, dass der Kader einigermaßen bleibt und auch so wie es sich jetzt anfühlt, auch ganz sinnvoll verstärkt werden könnte. Also die Planungen laufen auf Hochtouren, ne? Da hat man ja den Vorteil, dass man sehr früh in die Planungen gehen kann.
Hm. Ja, definitiv. Kommen wir vielleicht mal zum HSV und begrüßen hier einen weiteren Gast jetzt bei mir in der Sendung. Bei mir ist Christian Maas, bekannt als regelmäßiger Gast beim HSV-Talk. Hallo Christian.
Moin, moin.
Ja, Christian, ich sage mal so, Derby-Verlierer, aber trotzdem, der HSV wirkte für mich in den letzten Spielzeiten beziehungsweise in den letzten Spieltagen immer relativ konstant. Dann guckt man auf die Tabelle und sieht, trotzdem nur ein Punkt, Platz 14. Ist es nur meine Wahrnehmung, dass der HSV eigentlich besser dasteht, als am Ende dasteht? Oder ist es insgesamt schon so, dass der HSV eigentlich ganz gut spielt?
Du meinst, er steht schlechter da?
Meine ich.
Ich meine, im Endeffekt stehen wir jetzt da, wo wir stehen, zu Recht. Man darf nicht vergessen, die ersten 10 Spielen hatten wir, glaube ich, 2 Punkte gemacht. Und statistisch gesehen waren wir da schon abgestiegen. Es hat bisher noch keine Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte geschafft, mit 2 Punkten nach 10 Spieltagen die Klasse zu erhalten. Also von daher, viel besser können wir eigentlich nicht stehen. Wir haben eine super Rückrunde gespielt bisher. Und müssen jetzt eben sehen, dass wir die nötigen Punkte irgendwie noch wieder zusammen sammeln, die nächsten Spiele.
Ja, ich meine, wenn selbst Oliver Kahn ja schon sagt, HSV und Abstieg geht einfach gar nicht, ja, kann man sich ja eigentlich schon zurücklehnen. Aber natürlich, Markus Gisdol wird da noch einiges für tun müssen. Auch die Lilien hat er ja vor der Partie jetzt schon als ernstzunehmenden Gegner quasi ausgemacht, was ja auch logisch ist. Muss er die Mannschaft tatsächlich so ein bisschen, motivieren, dass sie jetzt nicht irgendwie vergessen, dass man eben auch gegen Darmstadt durchaus 100% geben sollte?
Ja, ich glaube, wer beim HSV jetzt nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat und der, wenn da wirklich einer noch dabei sein sollte, der irgendwie eine extra Motivation benötigt, dann ist er, glaube ich, fehl am Platz. Ich denke aber mal, wenn ich so rückwirkend die Spiele in der Rückserie, ausgenommen, sage ich mal, die ersten 2-3 Spiele mir ansehe, dann haben wir eigentlich auch nach Niederlagen keinen Rückschlag erlitten, wie es eigentlich die letzten Jahre immer war, wo wir dann mal 1-2 gute Spiele hatten und danach dann wieder eine schlechte Serie gestartet haben. Das hatten wir eigentlich nicht, auch wenn wir natürlich mal verloren haben. Das Bayern-Spiel jetzt mal ausgeklammert, aber sonst war es ja eigentlich so, dass wir trotzdem irgendwo immer auf Augenhöhe waren. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo chancenlos waren, auch jetzt in Bremen, auch wenn wir da sicherlich nicht den besten Tag hatten. Aber ich denke mal, diese Gefahr wird nicht bestehen. Es wird trotzdem ein sehr, sehr hartes Spiel morgen. Und Darmstadt, ja, die haben ja eigentlich nichts mehr zu verlieren. Jeder geht davon aus, dass morgen der Abstieg irgendwo besiegelt wird. Und von daher können die frei aufspielen. Und Thorsten Frink, mit dem haben sie natürlich auch einen Trainer, der sicherlich von den Nordderbys, die er dann gegen den HSV gespielt hat, auch noch irgendwo mit in die berichten kann und in die Waagschale werfen kann und dementsprechend die Spieler noch vielleicht einen Tick mehr motivieren kann.
Ja, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen, aber stimmt, ja, kommt nach einem Nordderby quasi das nächste. Gehen wir mal davon aus, der HSV hält jetzt die Klasse, es wird ja schon viel spekuliert, Bobby Wood möglicherweise zu Borussia Dortmund, der HSV möchte ihn unbedingt halten, letztendlich ist es wahrscheinlich auch wieder bloß möglich, wenn Michael Kühne da irgendwie nochmal in sein Portemonnaie greift, um das Ganze dann überhaupt zu gewährleisten. Inwieweit lässt sich das vereinbaren, zumindest mit deiner Fan-Meinung, was Herr Kühne angeht, der ja immer wieder, kritisch beäugt wird unter den Fans?
Ich glaube, dass er unter den Fans gar nicht so kritisch gesehen wird, wie das vielleicht so rüberkommen mag. Mhm. Es gibt sicherlich einige von den in Anführungsstrichen Traditionalisten, die das vielleicht nicht so gerne sehen. Ich denke mal aber, dass wirklich mittlerweile 70, 80 oder 90% der HSV-Fangemeinde hinter Kühne stehen. Man darf nicht vergessen, ohne Kühne würden wir wahrscheinlich finanziell gar nicht mehr da sein und wahrscheinlich auch gar nicht mehr erste Liga spielen. Und die Vereinbarung mit Kühne ist oder hat Beiersdorfer ja im letzten Jahr noch in der Hinserie den Vertrag geschlossen oder die Vereinbarung, dass die finanzielle Unterstützung über die nächsten Jahre hinaus auch folgen soll bei Transfern. Also von daher ist es jetzt keine riesige Überraschung mehr.
Okay, also hat man sich letztendlich auch einfach so ein bisschen abgefunden, dass man immer wieder abhängig ist von ihm?
ja, man möchte natürlich oder man muss einfach sehen, dass man auch ohne Kühne den Bundesliga-Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Da muss man natürlich, je schneller, desto besser muss man davon wegkommen. Aber im Moment geht es einfach noch nicht anders. Ja, muss man sowas heißt abgefunden, abfinden, ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich sehe, natürlich ist Kühne irgendwo auch ein Investor oder wie auch immer, aber wenn er mit den HSV Geld verdienen will, ich glaube, dann müsste er noch 20, 30 Jahre warten. Und in seinem Alter, er darf gerne 120 Jahre alt werden, aber ich denke mal, daraufhin wird er das sicherlich nicht angelegt haben.
Ja, nee, ich denke auch nicht. Gut, kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Partie gegen Darmstadt. Wie sieht es denn kadertechnisch aus vor dem Spiel am Samstag?
Ja, bei uns werden ja die Langzeitverletzten dementsprechend fehlen. Also Adler wird weiterhin pausieren, Müller dementsprechend auch. Ja, der Rest wird wohl wieder fit sein oder einsatzbereit sein. Mit Giroud haben wir dann wieder einen dritten Mann in der Innenverteidigung. Papadopoulos wird wieder dabei sein nach seiner Gelbsperre. Ja, Bobby Wood wird nach seinem Problem auch wieder dabei sein. Ist, glaube ich, jetzt am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining voll eingestiegen. Ja, von der Personalsituation sieht es sehr, sehr gut aus.
Okay. Kai, dann nochmal zu den Darmstädtern. Wie sieht es denn da aus?
Ja gut, eigentlich das vom Kader her, Niemeyer ist noch nicht fit, das ist immer schade für uns, der fehlt uns sehr in der Innenverteidigung. Terence Boyd wird nicht dabei sein und Leon Guevara wird nicht dabei sein. Ansonsten sind alle wohl an Bord und ja, ich kann mir vorstellen, dass wir ähnlich spielen oder ähnlich aufgestellt sind wie letzte Woche auch gegen Schalke, was ja auch gut geklappt hat.
Definitiv. Also da darf es vielleicht die eine oder andere Überraschung geben. Kommen wir mal zu den Tipps. Christian, was glaubst du, wie geht's aus?
Es wird sicherlich ein ganz enges Spiel. Ich tippe mal auf ein 1-0 oder vielleicht auch 2-1.
Okay, aber Sieg für den HSV definitiv.
Ja, müssen wir.
Okay, gut. Dann Kai, was glaubst du?
Ja, ich tippe auf ein 1-1 und der Auswärtspunkt muss irgendwann fallen und das letzte Auswärtsspiel ist in Gladbach, also müssen wir einen Punkt in Hamburg holen. Ja. Ich tippe auf ein 1-1. Wird bestimmt ein enges Spiel, gehe ich auch von aus und kann mich an das Hinspiel erinnern, das war ein ganz schlimmer Kick. Und ich denke, dass das jetzt am Wochenende auch ein viel besseres Spiel wird und ja, 1-1.
Alles klar, ja, da hast du es tatsächlich nochmal gesagt, die Lelen ja immer noch ohne Auswärtspunkt in dieser Saison, also da ist tatsächlich ja noch ein bisschen was offen. Ich tippe auch mal auf ein 1-1 Unentschieden, ja, und dann schauen wir mal, wie es denn da so weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal bei euch, der Kai für die Lilien aus Darmstadt und Christian Maas für den Hamburger SV. Bei uns geht's jetzt gleich weiter mit der nächsten Partie, dann FC Ingolstadt gegen Werder Bremen.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und da sind wir auch schon wieder hier auf meinsportradio.de mit der Vorschau auf den 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir kommen, wie schon gesagt, zum Spiel FC Ingolstadt gegen Werder Bremen und begrüßen dazu erstmal zwei neue Gäste hier in der Sendung. Zum einen für den FC Ingolstadt Ralf Kunesch. Hallo Ralf.
Moin, hallo.
Und für den SV Werder Bremen Mathis Oberbach. Hallo Mathis.
Moin, moin.
Mathis, für den SV Werder Bremen geht's ja, plötzlich nach oben. Keiner weiß, wo es sie hinführt. 2 Punkte von der Europa League entfernt. Hätte ich, ganz ehrlich, vor einem halben Jahr nicht unbedingt gedacht. Was ist passiert in Bremen?
Nee, ich glaube, das hätte keiner gedacht. Und es ist ganz vieles passiert. Dieses Team, was gefühlt aus vielen, zumindest für Bremer Verhältnisse, talentierten Spielern besteht, hat es irgendwie geschafft, zumindest seit Neujahr zu einem richtigen Team zu werden. Zu einem richtig taktisch clever spielenden Team zu werden. Letzte Woche hat man es wieder gesehen. Da hat Werder plötzlich versucht, am eigenen Strafraum sich rauszuspielen aus Situationen, wo der HSV drückend auf das Tor von Felix Wiedwald stürmte. Dinge, die man so die letzten Jahre gefühlt nicht gesehen hat. Dann kommt die Euphorie natürlich noch dazu. Ein bisschen Glück, wie auch die letzten Wochen ja ständig. Und dann passt es irgendwie. hilft natürlich auch, dass in der Mitte, ich glaube, 16 Teams in der Bundesliga nur eine Handvoll Punkte auseinanderliegen, muss man dazu sagen.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Also in Bremen gibt's irgendwie nichts zu meckern. Wie sieht's denn jetzt momentan so aus? Kann man sich jetzt schon zurücklehnen, weil letztendlich Nichtabstieg ist so ein Ziel, oder?
Nicht, das ist aber noch absolut das Ziel, klar. Ja. Zurücklehnen, ich glaube, dafür muss man zumindest dieses Ingolstadt-Spiel noch abwarten und nicht nur zwingend der Punkte wegen, sondern auch um die gute Stimmung beizubehalten. Denn bei allem Respekt den Ingolstädtern gegenüber, jetzt nochmal eine Niederlage oder vielleicht sogar nur ein Unentschieden wäre halt schon ein Dämpfer. Nachdem man gegen den HSV gewonnen hat, gegen Schalke und die letzten Wochen ja auch, ich glaube, die letzten 9 Spiele nicht verloren hat. Da wäre das jetzt der ungünstigste Zeitpunkt. Wir warten noch ab und ab, ich glaube, 5:20 am Samstag, da können wir uns dann ein bisschen entspannen, hoffentlich.
Okay, Ralf, schauen wir mal auf den FC Ingolstadt. Zuletzt eigentlich eine sehr gute Serie hingelegt. Gegen Wolfsburg gab es jetzt mal einen ordentlichen Dämpfer mit einer 3:0 Niederlage. Lässt das die Mannschaft jetzt so weit zurückreißen, dass man jetzt dieses Momentum möglicherweise im Abstiegskampf wieder verloren hat? Oder wie schätzt du jetzt die Reaktion nach dem Wolfsburg-Spiel ein?
Also das kann man ja grundsätzlich nur hoffen, denn gerade auch die Art und Weise, wie man in Wolfsburg verloren hat, war ja nicht so optimal. Das war tatsächlich von der Leistung her wieder fast ein Rückfall in alte Zeiten. Das nach so einer geilen Serie, nach so einer Woche, war es echt außergewöhnlich. Und ich denke aber schon, dass man das einfach beiseite schieben kann, weil du hast halt nicht mehr so viele Spiele. Du hast jetzt keine Zeit, dich groß damit zu beschäftigen. Aber jetzt steht mit Bremen natürlich eine Mannschaft an. Es gibt halt viele Faktoren, die eher unglücklich sind. Das ist zum einen natürlich die Form der Bremer, aber wir dürfen natürlich die Sperren gerade in der Defensive nicht vergessen.
Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen mal auf die Statistik schaut, die Bremer, ja, die sind ja jetzt seit 9 Spielen ungeschlagen, ja, rein theoretisch müssten sie ja jetzt mal wieder verlieren.
Ja, seit 9 Spielen ungeschlagen, da winkt aber auch das 10. ungeschlagene Spiel von Bremer Seite aus, deswegen nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, irgendwann sind sie wieder dran. Wäre natürlich schön, wenn das jetzt am Samstag auch der Fall ist, weil die Punkte natürlich dringend benötigt werden, aber wie eben schon gesagt, da gibt's jetzt einige Faktoren und Widerstände, da muss man wirklich gegen angehen. Das ist zum einen natürlich das Spiel in Wolfsburg. Ich kann nur hoffen, dass man es gut weggewischt hat unter der Woche, dass man es vergessen hat lassen. Aber ja, die Personalsituation, und das ist natürlich schon bitter, wenn dir da so 3 wichtige Leute fehlen.
Ja, ich meine, die komplette Abwehr droht irgendwie auszufallen.
Richtig, ja.
Ja, wie wird euer Trainer das quasi...
Wie wird das kompensieren?
Genau, wie wird er das machen? Wen kann er da einsetzen?
Ich find's ja immer noch gut, dass du sagst, euer Trainer.
Danke. Ja, so ein bisschen würde ich ja sagen... Zählt es ja trotzdem dazu.
Jung wäre eine Option für links, auch wenn er von der grundsätzlichen Ausrichtung her eher offensiv denkt. Darüber hinaus gibt es anscheinend die Überlegung, noch auf der Torhüter-Position was zu ändern. Und da lässt sich der Trainer auch nochmal so ein kleines Überraschungsei einfallen. Dann gibt's noch einen Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft, den er bringen könnte. Giuseppe Leo heißt der junge Mann. Wie du siehst, da wird nichts unversucht gelassen.
Ist es möglicherweise gerade für so einen Spieler aus der zweiten Mannschaft jetzt nochmal so eine Möglichkeit, sich einfach zu zeigen? Ich meine, angenommen, Ingolstadt steigt ab, okay, aber dann kann man sich halt nochmal präsentieren, auch in der ersten Bundesliga. Ist vielleicht extra motiviert.
Ja, also grundsätzlich ja. Ich meine, ich kenne Juicy, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich noch bei der zweiten Mannschaft mit trainiere, auch oft mit ihm trainiert und gespielt habe. Also der hat auch beim FC Bayern der Zweitvertretung gespielt. Also der ist Fußball auf gutem Niveau gewohnt. Und als begreift oder würde das sicherlich als Chance einfach begreifen, weil du kannst dich in der ersten Liga, du kannst dich in der Profimannschaft zeigen. Mal salopp formuliert, da geht einiges, wenn du es vernünftig machst.
Okay, also Ingolstadt sollte man auf jeden Fall immer noch auf dem Zettel haben, auch wenn es noch 4 Punkte zum rettenden Ufer sind momentan. Man halt nur hoffen, dass eben dieses Spiel in Wolfsburg jetzt nicht irgendwie so einen Knacks gebracht hat. Ne? Also,
Nein.
Bist du von überzeugt,
du musstest, oder? Ganz kurz, du musstest einfach als Teil einer Saison betrachten, dass da auch Niederlagen zugehören. Klar, wäre es schön gewesen, wenn man die restlichen Spiele alle gewinnt, aber ja, ist halt kein bunter Teller und das erinnert mich so ein bisschen an die 1-5 oder 0-5 Niederlage der Hoffenheimer letztes Jahr unter Nagelsmann, ich glaube in seinem dritten, vierten Spiel oder sowas, kurz vor Schluss, die das einfach als Teil des Abstiegs oder des Abstiegskampfs gesehen haben, das angenommen haben und die Woche drauf eine super Reaktion gezeigt haben. Und ja, genauso muss der FC das auch angehen.
Ja, gut, dann nehmen wir das mal so auf. Mathis, kommen wir nochmal kurz zu den Bremern. Wie sieht's denn da jetzt, ich sage mal, schon mit der Planung für die nächste Saison aus? So ein Pizarro, dem wird ja jetzt so ein bisschen nahegelegt, vielleicht dann doch mal seine Karriere zu beenden. Wird das denn diesmal tun?
Ja, man möchte natürlich eigentlich das gar nicht aussprechen, alleine weil er eine Bremer Legende ist, aber man sieht ja in den letzten Wochen, wie sehr oder eben wie wenig er dem Team weiterhilft. Ich glaube kaum, dass es noch großen Sinn ergibt, für Werder zu sagen, komm, bleib noch ein Jahr bei uns. Ich glaube nicht, dass er mit einer kompletten Sommervorbereitung so viel fitter wird, so viel schneller wird, dass er diesem Team weiterhelfen kann. Da gibt es einfach im Moment Spieler, die vom Körperlichen her deutlich besser aufgestellt sind für so ein Bundesligaspiel. Ähnlich sehe ich das bei Fritz. Ich weiß nicht, ob er zurückkommen will, ob er zurückkommen kann, wie das bei dem aussieht, wenn er denn wieder fit ist. Das sind natürlich Spieler, die dem Team weiterhelfen als Führungspersonen, die aber, und du merkst, ich zögere, also die halt leider sportlich nicht mehr ganz auf dem Level spielen, dass Werder momentan weiterhilft. Wenn man sich dann Spiele anguckt wie einen Kruse, der das Spielfeld 90 Minuten von oben, von unten, von links nach rechts quer rüber läuft, Finn Bartels, alle diese Spieler im Mittelfeld, die alle irgendwie spritziger wirken als zum Beispiel ein Pizarro.
Ja, okay, also da wird sich möglicherweise so ein bisschen noch was verändern. So ein Spieler wie Serge Gnabry ist natürlich wichtig, dass man ihn hält für die nächste Saison. Kann man eigentlich auch nur einen Daumen drücken, dass da nicht irgendjemand um die Ecke kommt und ihn nochmal rausreißt aus diesem Mannschaftsgefüge, oder?
Ja, absolut. Genau das Gleiche gilt für Delaney, der zwar nicht mitspielen wird, weil er noch nicht ganz wieder fit ist oder noch nicht ganz wieder auf dem Fitness-Level ist für ein 90-Minuten-Spiel. Ich fürchte fast, dass es bei beiden irgendjemanden gibt, der vorbeikommen wird. Eine Mannschaft wie Hoffenheim oder Leipzig, also einfach nur von dem Kaliber her mit Geld und eben auch mit europäischen Ambitionen. Es wäre schön, wenn die noch ein Jahr bleiben. Absolut. Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern weil das ja genau der Weg ist, den Werder vor mittlerweile 18 Jahren, irgendwann mal 17 Jahren begonnen hat zu beschreiten. Mit jungen, talentierten Spielern, die eine Weile geblieben sind und das Team dann irgendwie sich einfach so hochgeschaukelt hat, bis dann die Spieler einfach auch länger geblieben sind. Bis hin zur Champions League sogar. Ich sehe es noch nicht ganz und ich fürchte, es kommt doch sehr drauf an, wie diese letzten 5 Spiele in der Bundesliga jetzt ausgehen und wo es dann hingeht für Werder. Ja.
Okay, bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, Ralf, vielleicht noch kurze Frage an dich. Würde mich einfach mal interessieren, so ein Spieler wie Gnabry zum Beispiel, der jetzt eben möglicherweise in dem Sommer jetzt einfach schon zu einem riesengroßen Verein wechseln kann, würdest du das tun, diesen Wechsel, oder dann eben so, wie Mathis gerade sagt, dann vielleicht doch lieber noch ein Jahr bei dem, sage mal, etwas schlechteren Verein spielen?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Das kommt natürlich auch immer auf das Konzept und die Idee dieses neuen Vereins an. Generell kann ich nur, oder so mein Eindruck ist, dass er gerade erst dabei ist, sich so wirklich zu stabilisieren oder im Stabilisierungsprozess relativ fortgeschritten ist. Klar, den Bremern kann man nur wünschen, dass er noch bleibt oder dass dieser Spielertyp noch bleibt. Für den Spieler selber, es ist schwierig, ne? Es gibt nochmal, es gibt diese Seite, dass du dich extrem verbessern kannst. Sorry, also nicht respektlos gegenüber Bremen, aber es gibt halt immer größere Fische im großen Teich. Dass du da vielleicht den nächsten persönlichen Schritt gehen kannst. Nur musst du das wirklich individuell abwägen, ob du tatsächlich schon stabil und bereit genug dafür bist oder ob du sagst, pass auf, ich mache das jetzt nochmal ein Jahr, weil ich mich noch nicht in dem Zustand sehe, um mich dann auch in dem größeren Club entsprechend durchzusetzen. Das ist wirklich eine völlig individuelle Geschichte, da jetzt pauschal zu sagen, das kann man nicht machen, ist einfach schwierig.
Ja, definitiv. Also ich meine, man sieht ja diese Phänomene ganz oft beim FC Bayern München. So ein Sebastian Rode wechselt dann dahin, kommt nicht zum Einsatz. Oder auch viele andere Namen, ne, brauchen wir jetzt gar nicht aufzählen. Auf jeden Fall, ja, kommen wir vielleicht einfach mal zu den Tipps, Ralf. Was glaubst du denn? Wird der FCI jetzt wieder Punkte sammeln gegen den Abstieg?
Ich gehe wieder zurück zu den Wurzeln, wie unsere Siegesserie begonnen hat, und sage 1-1.
1-1, alles klar. Mathis, dein Tipp.
Ja. Ein fulminanter Start für eine Siegesserie, so ein 1-1 unentschieden. Ich hoffe...
Ja, das hat damals Glück gebracht.
Okay, ich verstehe. Ich hoffe und ich glaube, dass Nuri und Werder die letzten Wochen taktisch immer wieder irgendwelche Raffinessen gefunden haben. Sei es für ein Spiel gegen den HSV oder die Wochen vorher. Und ich hoffe, dass das diesen Samstag genauso sein wird. Und ich glaube, dass das Team weiß, dass sie die nächsten Wochen gegen Hertha, Köln, Hoffenheim und Dortmund spielen. Alle Teams, die noch weiter oben stehen, dass sie die Punkte brauchen. Ich tippe auf einen Auswärtssieg. Ich sage, es wird ein 1-2 aus Ingolstädter Sicht.
Okay, ja. Ich bin bei dir, Mathis. Die Bremer schießen ja tatsächlich so einige Tore in den letzten Wochen und dementsprechend mein Tipp auch 1-2. Ich bedanke mich bei euch beiden, Mathis Oberbach und Ralf Kunesch. Und bei uns geht's gleich weiter mit der nächsten Partie. Dann Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund.
Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de. Daniel Herr von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best-of-Five-Finals live aus der Halle. Los geht's mit Spiel 1 am 23. April ab 14.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Block und Spike live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Wir kommen zum großen Samstagabendspiel, das Borussen-Duell, die einzig wahre Borussia gegen Borussia Dortmund. So möchte ich es mal nennen, zumindest wenn man die Domains ja im Internet verfolgt. Ist halt Gladbach Borussia. So, gut, aber bevor wir zu dem Thema kommen, stelle ich euch erstmal meine neuen Gäste vor. Für Borussia Mönchengladbach ist Olaf Nordwig bei mir. Hallo Olaf.
Hallo, moin, sehr schöne Anmoderation.
Ja, ne, irgendwie, ja, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und für Borussia Dortmund ist Jonas Barkmann bei uns. Hallo Jonas.
Hallo in die Runde.
Ja, bevor wir uns tatsächlich um das Spiel kümmern, müssen wir leider aus gegebenem Anlass nochmal zu dem schrecklichen Vorfall, zu dem Anschlag quasi von letzter Woche zurückkommen, als Borussia Dortmund gegen den AS Monaco antreten wollte und durch einen Bombenanschlag quasi aufgehalten wurde. Es gibt Neuigkeiten und einen festgenommenen Tatverdächtigen. Angeblich soll das Ganze jetzt mit Aktienspekulationen zu tun haben. So kurios, wie das Ganze klingt, ist es wahrscheinlich, so momentan zumindest, der Fall. Jonas, wo kommen wir hin, wenn man quasi versucht, eine ganze Mannschaft auszurotten, nur damit man am Ende irgendwie Geld verdient?
Der Gedanke an sich daran ist durchaus schon pervers. Also Thomas Novak hat dazu was getwittert, der gesagt hat, Irrsinn 1, eine AG spielt Fußball, also Borussia Dortmund ist ja eine AG, Der Irrsinn 2 ist, man kann mit fallenden Kursen stinkreich werden und Irrsinn 3, jemand würde dafür töten. Also der Gedanke an sich daran ist schon pervers, daran zu denken, dass ein Mensch wirklich auf sinkende Kurse oder sinkende Aktien wettet und damit auch das Risiko eingeht, Menschen dafür zu töten, um einen 100.000er oder auch einen Millionengewinn darin zu erzielen.
Ja, also es bleibt unverständlich. Man kann nur hoffen, dass diese Sache irgendwie aufgeklärt wird und vielleicht auch damit einfach einen Abschluss findet. Für die Dortmunder, gerade jetzt natürlich auch in der Champions League, jetzt ausgeschieden gegen Monaco, spielerisch wirkten sie jetzt auch nicht wirklich so auf der Höhe, kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen. Hat das immer noch nachhaltig einfach vielleicht auch was mit diesem Anschlag zu tun? Oder müsste man jetzt zumindest beim Rückspiel auch Thomas Tuchel taktisch, muss ja nach 27 Minuten da gleich erstmal ein bisschen umstellen, weil Dortmund schon 2-0 zurücklag, kann man ihm da auch ein paar Vorwürfe machen?
Ja, also Thomas Tuchel hat ja selber auch nach dem Spiel die Schuld in gewisser Weise auf sich genommen. Wenn man aber sowohl vor als auch nach dem Spiel seine Begründung hat, warum er so taktisch aufgestellt hat, kann man es insofern nachvollziehen. Also er hat ja dumm bewusst aufgestellt, A, weil Dembélé überspielt wirkte, ein bisschen müde wirkte. Er ist ja erst 19 und muss sich an dieses hohe Tempo und auch an die hohe Belastung auf den drei Hochzeiten gewöhnen. Gut, man hätte natürlich mit Pulisic eine offensive Alternative gehabt, aber wollte natürlich auch noch eine defensive Grundordnung haben. Mit Durm, um die schnellen Spieler von Monaco einzugrenzen. Das hat jetzt nicht so unbedingt geklappt. Und dass du natürlich nach drei Minuten gleich schon mit 1-2 in Rückstand liegst und weißt, du musst dann ein paar Tore mehr schießen, macht es jetzt nicht gerade einfacher. So, und wenn du halt nach einer Viertelstunde mit 2-0 hinten liegst, gut, dann hast du immer noch die Chance auf eine Verlängerung und musst dann drei Tore schießen. Die Hoffnung kam kurz auf in der zweiten Halbzeit, nachdem Reus das Tor machte. Aber am Ende muss man einfach sagen, dass Monaco wirklich verdient auch im Halbfinale ist.
Olaf, kommen wir mal auf Borussia Mönchengladbach zu sprechen. Ja, letzte Partie gegen TSG Hoffenheim, vogelwild, am Ende verloren. Viele Tore, 8 Tore insgesamt, 5-3 verloren. Was nimmt man mit aus so einem Spiel?
Ja, es war halt trotz alledem und der Niederlage halt eigentlich ein gut anzusehendes Spiel und offener Schlagabtausch gegen aktuell ein Team, was sich für die Champions League qualifizieren wird oder auf dem besten Weg ist, da mitzumischen. Es ist von daher, das nimmt man sich sicherlich positiv mit, auch mit der Rumpfelf dort wirklich einen guten Fußball gespielt zu haben. Gut, defensiv hätte es ein bisschen besser laufen können, klar. Aber gut, ist halt so. Und am Ende hat es halt nicht mehr zum Ausgleich gereicht und man hat halt noch das letzte Gegentor, das 5. bekommen. Aber ja, es war schön anzuschauen und für den neutralen Zuschauer am Ende wohl das beste Spiel des Spieltages.
Ja, für Borussia Mönchengladbach, wenn man sich anschaut, wo er momentan so rangiert, Platz 9, da soll es natürlich, ich meine, ihr habt 2 Punkte Abstand zu den europäischen Plätzen, wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben gehen, wenn man auf euer Restprogramm schaut, ist das durchaus machbar, ne? Und ich meine, mit Dieter Hecking hat man ja auch einen Trainer, der da durchaus weiter anknüpfen kann, da auch weiter nach oben zu gehen. Wie optimistisch bist du, dass man da die europäischen Plätze noch erreicht?
Wir haben ja auch das zweite Eisen im Feuer, den DFB-Pokal und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ja, es wäre wunderschön, wieder im europäischen Fußball, im Europapokal zu spielen. In der Europa League sind wir halt noch nicht fertig. Könnten wir mal wieder gewinnen und von daher müssen wir uns qualifizieren. Also es wird ein schweres Programm. Mehrere Teams, die da um die letzten Plätze mitfighten und wird am Kopf rennen und eine Zentimeterentscheidung am Ende. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir bis zum Ende auf jeden Fall mitmischen werden, weil das hat jetzt die Tendenz unter Hecking gezeigt, dass wir doch wieder an alte Stärke anknüpfen können.
Wie sieht's kadertechnisch bei euch aus? Raphael weiß man ja nicht so recht. Hazard wird möglicherweise auch ausfallen.
Ja, also es ist weiterhin sehr, sehr eng. Also Toni Janschke fällt weiter aus, Kramer fällt aus, Raphael fällt aus. Hazard gehe ich nicht davon aus, dass er spielen wird. Also der ist noch hatte mit Knieproblemen zu kämpfen, hat noch nicht wirklich trainiert. Ja, Mannschaft stellt sich dann am Ende offensiv fast alleine auf. Also das muss man halt sehen, wie es und kommen. Aber wir haben es, ich meine, wie auch schon gesagt, in Hoffenheim haben wir eigentlich trotzdem gut gespielt und Hecking schafft es, eine vernünftige Mannschaft zusammenzustellen, die dann auch entsprechend motiviert ist. Insofern, ja, keine Ausrede, nimmt doch sowieso keiner ab. Also so von daher, wir werden es trotzdem irgendwie weitergehen.
Ja, ich meine, wenn man auf euer Restprogramm schaut, ja, Mainz, Augsburg, Wolfsburg und Darmstadt, also da sollte doch durchaus der ein oder andere Punkt noch drin sein. Max Eberl hat sich vor dem Spiel natürlich auch nochmal gegenüber euren Fans geäußert. Er wünscht sich, dass man auch im Hinblick auf die Situation bei Borussia Dortmund, ich sage mal, zumindest für Borussia Dortmund applaudiert, wie er es gesagt hat. Glaubst du, dass man da unter diesen Fangruppierungen überhaupt dazu imstande ist?
Puh, also es wird schwer. Also ich denke mal, es wird sicherlich der ein oder andere das aufnehmen, aber ich würde es auch damit rechnen müssen, dass das es nicht bei jedem so ankommt. Ne? Gut, die Sache ist jetzt ja in Anführungsstrichen hoffentlich jetzt aufgeklärt, was ich denke mal auch ein wichtiger Faktor psychologisch ist für Dortmund und für die ganze Liga, dass da klar ist, dass der Täter sozusagen da ist und dass da nicht weitere Gefahr droht. Und aber natürlich ist das ein Thema oder ein was passiert, was man dem eigenen Mannschaft oder so nicht wünschen würde. Und insofern sollte da auch die ein oder andere Solidaritätsbekundung mit Dortmund passieren.
Okay, Jonas, kommen wir nochmal auf euren Kader zu sprechen. Thomas Tuchel, wie wird er die Mannschaft einstellen? Ich meine, es war ja auch eine harte Woche, beziehungsweise zwei harte Wochen. Die Mannschaft ist ja definitiv, was die Fitness angeht, ein bisschen geschwächter als Borussia Mönchengladbach.
Ja, also was Positives, wir haben, glaube ich, momentan noch nicht mal so viele Ausfälle zu vermelden, außer die etatmäßigen Ausfälle wie Mario Götze, Marc Bartra fällt ja noch aus. Ich bin ganz gespannt, ob Thomas Tuchel rotieren wird, denn am kommenden Mittwoch steht ja bereits das nächste Spiel an mit dem DFB-Pokal-Halbfinale in München. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch wieder ein Pulisic, der ja eine bärenstarke Saison spielt, wieder ins Team rücken wird. Dann werden wir mal schauen. Also er hat ja auch Schmerz jetzt gegen Madrid nicht spielen, gegen Monaco nicht spielen lassen. Da ist es vielleicht nochmal möglich, dass er nochmal in die Startelf rutscht. Castro hat ja nicht gespielt. Also wir haben schon durchaus Maßnahmen auf der Bank, die gegen Gladbach in die Startelf rutschen werden. Und ich glaube auch, dass da die ein oder andere Veränderung jetzt kommen wird zum Wochenende.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu den Tipps. Und Olaf, fang doch mal an. Was glaubst du denn, wie wird es denn ausgehen?
Also ich glaube, alles andere als 0-0. Da lege ich mich schon mal fest. Ich denke mal, es könnte ähnlich ablaufen wie gegen Hoffenheim. Wenn man mir verspricht, dass wir das DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag gewinnen, bin ich auch mit dem Unentschieden mit einem 2-2 zufrieden.
Okay, Jonas, dein Tipp?
Ja, also das Halbfinale am Mittwoch würde ich auch gerne gewinnen, so ist es nicht. Das Ding ist, wir tun uns in Gladbach tatsächlich immer schwer. Also wir hatten letzte Saison nach 6,5 Jahren den ersten Auswärtssieg wieder in Gladbach. Daher glaube ich, dass es auch wieder eine enge Kiste wird. Ich schätze mal auf ein 1-0 für Dortmund.
Alles klar, gut. Mein Tipp ist 2-1 für Borussia Mönchengladbach. Mal schauen, in letzter Zeit tippe ich auch nicht so gut, aber ihr dürft natürlich auch mit tippen bei unserem meinsportradio.de Kicktipp-Spiel. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen für Borussia Mönchengladbach, Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast und Jonas Barkmann für Borussia Dortmund. Bei uns geht's gleich weiter mit der Partie Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag, den 28. April ab 0.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Wir kommen zur nächsten Partie hier bei uns im Bundesliga-Special mit der Vorschau auf den 30. Spieltag. Und wie angekündigt, kümmern wir uns jetzt um die Partie Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Und dazu begrüßen wir erstmal zwei neue Gäste hier bei uns in der Sendung. Zum einen für die Hertha aus Berlin, Luis Derfert ist wieder da. Hallo Luis.
Hallo Robert.
Und für den VfL Wolfsburg, Lars Vollmering. Ja, hallo Lars.
Hi. Seid gegrüßt.
Lars, der VfL Wolfsburg... Ein Punkt mitnehmen gegen Berlin, ja, um den Relegationsplatz zu erreichen, beziehungsweise um, wie soll ich es sagen, umgekehrt, ein Punkt Abstand vom Relegationspunkt, ein Punkt gegen Berlin wäre wohl sehr, sehr wichtig, oder?
Ja, es wäre nicht nur wichtig, es wäre fast lebenswichtig, muss man ganz ehrlich sagen, ich gucke ja immer gerne noch ein bisschen in die Zukunft, nächste Woche kommen die Bayern. Das ist jetzt nicht ein Spiel, was du hoch gewinnen wirst zu Hause, gehe ich mal von aus. Das heißt, wenn du Pech hast und da unten weiter so gepunktet wird, wie es ja in den letzten Spielen der Fall war, dann wäre man sehr gut beraten, aus Berlin was mitzunehmen, was schwer genug wird. Die Heimstärke der Berliner ist bekannt. Aber ich bin dennoch optimistisch und frohen Mutes, dass man den Weg, den man jetzt gegen den direkten Konkurrenten eingeschlagen hat oder im Spiel gegen den direkten Konkurrenten Ingolstadt eingeschlagen hat, dass man den vielleicht sogar auch fortsetzen kann, auch wenn es schwer wird in Berlin.
Ja, ich meine, gegen Ingolstadt, du sprichst es an, 3-0, das war erstmal wieder, sage mal, ein ordentliches Zeichen, oder? Was man nach diesen Niederlagen gegen Schalke und gegen Freiburg einfach mal erwarten wollte, oder wie ist es so aus Fansicht?
Ja, also ich habe sogar relativ nah gesehen, wenn ich nach dem Spiel in der Mixzone den Spielern so ein bisschen in die Augen gucken konnte. Und da hat man die Erleichterung nach dem Sieg gegen Ingolstadt doch schon gemerkt. Also es war schon sehr viel da, dass man gemerkt hat, zum Glück, und es hätte auch alles irgendwie schlimmer ausgehen können. Aber jetzt haben wir es irgendwie gepackt und da ziehen wir jetzt neue Stärke draus. Man hat sich eher so noch ein bisschen geärgert über die anderen Ergebnisse, dass dieser Sieg fast gar nichts wert gewesen ist, jedenfalls nicht, um da noch deutlich mehr Abstand zum Relegationsplatz herzustellen. Aus Fansicht muss man ganz ehrlich sagen, da läuft es richtig rund in Wolfsburg, kann man glaube ich so sagen. Die Unterstützung ist ja sehr groß, die Mannschaft wird regelmäßig empfangen, wenn der Bus vorfährt. Es gibt eine Flaggenaktion, wo 20.000 Autos in der Stadt mit Flaggen rumfahren, mit VfL-Logo drauf und so. Es werden jetzt auch wieder viele Fans da zum ICE-Derby sozusagen mitfahren nach Berlin. Also die Unterstützung ist letztendlich da und wir hoffen natürlich auch darauf, dass das bei der Mannschaft so ankommt, dass man letztendlich dann auch die Kraft für die letzten Spiele dann da rausziehen kann und die Motivation, den Abstieg bzw. die Relegation dann letztendlich auch zu vermeiden.
Ja, ich meine, wenn man sich das Restprogramm der Wölfe anschaut, ist es eine ganz schön harte Nummer. Ne? Nach Hertha BSC folgt dann noch der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dann der HSV. Also so ein bisschen hat man es ja selbst in der Hand, weil man eben mit dem HSV zumindest gegen den Verein spielt, der da unten ebenfalls nochmal drin ist. Aber ansonsten so große, große Aufgaben.
Ja, das ist so. Das war aber vorher auch schon bekannt, weil man sich ja auch das Leben selbst schwer gemacht hat, indem man halt gegen Bremen, gegen Augsburg verloren hat, gegen Freiburg verloren hat, zu Hause. Das sind natürlich alles Punkte, die man vorher eingeplant hatte. Und wenn das anders ausgegangen hätte Würstchenkette, dann würde man jetzt gar nicht mehr über Relegation sprechen oder über den immer noch möglichen Abstieg, sondern über ganz andere Sachen, beziehungsweise könnte die Saison locker austrudeln lassen. Das hat man nicht geschafft. Also ist man selber schuld und ist jetzt aufgerufen, die Punkte woanders zu holen, was auch nicht unmöglich ist. Also auch so Spiele in Frankfurt oder auch man muss erstmal gucken, wie die Bayern das Champions League verarbeitet haben. Auch da rechne ich mir zu Hause so ein bisschen was aus, sagen wir es mal so, in der jetzigen Situation. Dann gegen Gladbach zu Hause, da werden wir wahrscheinlich auch durch sein mit der Saison. Also das sind alles so Spiele, wo man durchaus nicht mit Angst reingehen muss aus meiner Sicht. Und wenn man sich das Restprogramm der anderen Mannschaften anguckt, vor allem die noch hinter uns stehen, insbesondere Augsburg, ich glaube, die spielen die letzten drei Spiele gegen Hoffenheim, Dortmund und auch gegen den HSV oder so, oder auch gegen Gladbach. Das sind alles so Sachen, die man da auch betrachten muss. Die anderen haben es ja auch nicht leichter, sagen wir es mal so.
Ja, und ich meine, in dieser Saison, du hast es ja eingehend schon gesagt, ja, da holt man mal drei Punkte, plötzlich holen alle hinter dir drei Punkte und umgekehrt. Also egal wie das Spiel ausgeht, es kann ja diese Saison irgendwie alles Mögliche passieren, ja. Also daher kommen wir vielleicht einfach mal zu den Berlinern. Hertha BSC zu Hause eigentlich heimstark, ja.
Was heißt denn eigentlich?
Naja, es geht ja dem Ende der Saison entgegen und wir wissen ja, wie gut die Berliner mit dem Saisonende klarkommen, ja. Da sitzt man irgendwie die halbe Saison auf einem europäischen Platz und am Ende hat man keinen Bock mehr.
Also das, was du mir letztes Jahr meinst, das war ja die gesamte Hinrunde und da kann man dieses Jahr schon die Verbesserung sehen. Dieses Jahr ist in der Rückrunde auswärts auch alles kacke, aber dafür sind die Hinspiele in der Rückrunde wieder gut. Also man hat ja jetzt nur die halbe Rückrunde verkackt bisher, deswegen ist ja noch Hopfen und Malz nicht verloren und gegen Wolfsburg zu Hause wird man ja wohl gewinnen.
Davon gehst du zumindest aus. Ja, wie sieht's denn aus, so kadertechnisch? Man auswärts läuft's nicht, ja, man kann einfach nur von Glück reden, dass man jetzt eben wieder zu Hause spielt. So ein bisschen Wundertüte oder?
Also, es sieht auch nicht so gut aus im Kader, aber ich finde auch, dass es bisschen besser als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man wirklich über die gesamte Saison in etappenweise immer so ein geführtes Kaderpech, das bemerkbarer war als jetzt. Auch diese Saison hat man sehr viele Ausfälle oder eben Gelbsperren, wobei ich das wirklich eher einer bisschen falsch polierten Mentalität zuschreibe. Entweder liest man jede zweite Woche verletzt sich im Training mit und dann denkt man, die sollten weniger kämpfen spielen, sondern eher Fußball trainieren. Das habe ich ja auch hier schon öfters gesagt. Oder auch in den Spielen mit den gelben Karten ein bisschen sparen und deswegen würde ich das auch schon differenzieren zu dem Kaderpech des letzten Jahres. Und auch jetzt fehlen die drei, also wenn Gelbrett fehlt, dann fehlen jetzt alle Esses in der Hertha, Stark, Stocker und Schieber, sind nämlich schon auf der Bank. Auch Weiser, da gab es jetzt immer wieder Nachrichten, fehlt vielleicht die ganze Saison. André Duda könnte jetzt gegen Wolfsburg endlich mal wiederkommen, der fast die gesamte Saison noch nicht viel gespielt hat. Und es ist schon wieder die Rede von einem neuen Nachwuchsspieler mit Kade, der vielleicht seine Startelf wie sagt man, Premiere hat. Hm. Auch wieder einer
sein Debüt.
Sein Debüt, hm. Der jünger ist als ich. Und ansonsten, Jahrstein und die anderen in der Viererkette sind souverän, das ist ziemlich wichtig. Ibisevic darf wieder spielen und dann ist nur die Frage, wer die magische 10 übernimmt, ob Kalou wieder versucht, hinter Ibisevic zu flanken oder alles ein bisschen mehr über die Seiten geschieht, das ist noch ein bisschen offen.
Okay. Lars, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Wolfsburger. Wie sieht's denn da bei euch kadertechnisch aus? Mali könnte jetzt wieder in die Startelf zurückrücken. Gomez ist wahrscheinlich unter Jonker sowieso gesetzt.
Ja, ich gehe davon aus, dass Jonas Mali tatsächlich auch von Anfang an spielen könnte. Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie fit ist jetzt Daniel Didavi, der von zumindest in der ersten Halbzeit bis heraus nicht auch gute Akzente gesetzt hat gegen Ingolstadt als einer der wenigen. Mali hat jetzt ein Tor gemacht, da kann man natürlich auch darauf hoffen, vielleicht ist er jetzt auf der Knoten geplatzt, der berühmte. Jonker ist bekannt dafür, dass er auch gerne mit drei Zehnern spielt, also mit Didavi, mit Mali und mit Arnold vorne in der Kette. Jetzt hat aber auch Virinia nicht so schlecht gespielt gegen Ingolstadt, also da hat der Trainer so ein bisschen die Qual der Wahl, an Gomez spielt sowieso keinen Weg vorbei. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht so viele Veränderungen in der Truppe an sich sehen werden, obwohl, und das ist eine positive Nachricht, der Trainer mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Es sind einige Verletzte zurückzubekommen, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, wie Ricardo Rodriguez zum Beispiel oder Janis Horn, der hat eine Schleimbeutelentzündung im Knie. Das sind alles wieder Alternativen auf der, vor allem auf der linken Abwehrseite oder auch im Abwehrzentrum. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Jonker großartig durchsetzen wird, sondern eher so der Mannschaft das Vertrauen geben wird, die auch gegen Ingolstadt zu Beginn auf dem Platz war.
Hm. Auf jeden Fall wird es ein hartes Stück Arbeit für die Wolfsburger in Berlin im Olympiastadion. Ja, Lars, was glaubst du denn? Wie wird es denn ausgehen? Wird Mario Gomez möglicherweise hier die entscheidenden Treffer erzielen?
Ja, also ist mir eigentlich egal, wer ihn erzielt. Und das kann auch wieder ein Eigentor sein, das Winter sozusagen auf die Siegerstraße gebracht hat. Ja, also ich hoffe natürlich darauf, dass wir den Punkt mitnehmen, den wir sehr, sehr nötig dann auch brauchen. Und würde jetzt ein 1:1 geben.
Okay, 1:1. Louis, dein Tipp.
Also da man ja auswärts als Hertha-Fan fast schon abgeschlossen hat, sind diese letzten Punkte heim eigentlich gesetzt. Und ich glaube auch, dass es schwer sein wird, die Offensive von Gomez, die auch nicht auswärts schwach ist, zu halten. Aber ich glaube trotzdem, dass Ibisevic Gomez in der Saison noch einholen wird mit Toren. Deswegen tippe ich auf ein 3:1 für Hertha.
Aha, gut. Mein Tipp ist ein 2:2. Wenn ihr mittippen wollt, macht mit bei unserem Kick-Tipp-Spiel oder schreibt uns über Twitter @meinsportradio, #BullySpecial oder facebook.com/meinsportradio. Ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen. Zum einen Lars Vollmering für den VfL Wolfsburg und Louis Derfert für Hertha BSC. Und bei uns geht's gleich weiter mit der nächsten Partie. Dann SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Ihr hört das Bundesliga-Special hier auf meinsportradio.de mit der Vorschau auf den 30. Spieltag. Und wie schon angekündigt, geht es jetzt um die Partie SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Und dazu begrüße ich einen neuen Gast bei mir vom Füchsle Talk, Sven Metzger. Hallo Sven.
Hallo Robert, schönen guten Tag.
Sven, der SC Freiburg, ja, ich möchte mal sagen, schauen wir auf die Tabelle. Platz 6, ja, als Aufsteiger schon mal gleich durchmarschieren Richtung Europa. Die Frage ist, möchte man das als Freiburg-Fan überhaupt?
Ich sag schon seit Wochen, dass ich das großartig finde und großartig finden würde. Das war das letzte Mal ein ganz grandioses Erlebnis mit den Reisen nach Liberec, nach Estoril, also Lissabon. Und was war das dritte? Wen haben wir noch? Sevilla war noch dabei, genau, der spätere Pokalsieger. Jederzeit gern, wenn es sportlich erreichbar ist, unbedingt mitnehmen.
Okay. Da ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Zuletzt gegen den RB Leipzig gab es eine 4:0 Klatsche, die man vielleicht auch erstmal wegstecken muss, oder ist die Mannschaft tatsächlich natürlich aufgrund der positiven Schwingungen von Christian Streich oder vielleicht auch einfach deshalb, weil man momentan auch einfach so gut dasteht und über seine Erwartungen spielt, steckt man diese Niederlage so einfach weg oder nagt die vielleicht doch ein bisschen?
Das war in der Vorrunde auch so. Da hat man zu Hause deutlich verloren gegen Leipzig. Das war ein Freitagabendspiel. Ich glaube, nach einer Viertelstunde stand es 0-2 oder so. Das war relativ schnell durch, die ganze Nummer an dem Abend. Und hat dann die Woche drauf und kam aus einer relativ schlechten Serie zu dem Zeitpunkt. Man hat auch in Mainz verloren. Und hat dann einen Punkt in Leverkusen geholt. An dem Tag hat Schwolo überragend gespielt. Und ich sehe keinen Grund, du verlierst beim Tabellenzweiten, der ein Transferdefizit hat, im hohen zweistelligen Millionenbereich dieses Jahr. Das heißt, sie haben gekauft, was auf dem Markt war. Auch wenn sie immer anderes erzählen, sich da irgendwelche Gedanken zu machen, da wäre man in Freiburg mit Sicherheit fehl am Platze.
Okay, aber du gehst davon aus, dass die Mannschaft da weiter frei aufspielt.
Ja. Ja. Gibt ja überhaupt keinen Grund. Ich meine, das 41 Punkte, von der Tordifferenz reden wir jetzt mal lieber nicht. Du bist Tabellensechster. Du spielst aus der Aufstiegssicht, ist es, glaube ich, die beste Saison, die der SC als Aufsteiger gespielt hat in seiner Historie, wenn ich es richtig weiß. Was soll mich da eine Niederlage jucken? Also, du kannst ja vollkommen befreit aufspielen. Nach unten wird nichts mehr passieren. Die Mannschaft hat ein hohes Maß an Qualität, keinerlei Druck mehr. Ich glaube, jeder ist mit der Saison zufrieden, egal wo es dann am Ende landen wird. Kann ja auch noch 11., 12., 13. werden, kann auch noch 5. werden. Das ist super, Punkt. Ja, da gibt es keinen Grund, sich irgendwie den Kopf zu machen.
Dazu hat man möglicherweise sogar noch am letzten Spieltag die Möglichkeit, den Bayern die Meisterschaft abzunehmen.
Du meinst zugunsten von Leipzig. Also wenn ich jetzt mal unter Freiburger Fans eine Umfrage starten würde, ob sie es in Kauf nehmen würden, wenn der SC am letzten Spieltag schon für die Europa League sicher qualifiziert ist, durch eine Niederlage in München dafür zu sorgen, dass Leipzig nicht deutscher Meister wird, würde die sehr eindeutig ausgehen.
Ah, okay. Ja, da ist dann tatsächlich der Ost-West-Konflikt noch nicht überwunden.
Das hat mit Ost-West nichts zu tun. Das geht eher um andere Dinge.
Ja. Okay, dann schauen wir vielleicht mal auf die Leverkusener. Wie ihr vielleicht schon mitkriegt, ist ja mein Kollege Kevin Scheuren heute leider nicht dabei. Der ist ja aufgrund von Bildungsaufträgen etwas verhindert und kann nicht da sein. Deswegen, Sven, schauen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Leverkusener, denn die enttäuschen in dieser Saison auch ein bisschen, ne? Ich meine, jetzt Platz 12, man hat gewechselt auf Taifun Korkut als Trainer. Da gab es so einen kleinen Aufschwung, aber letztendlich irgendwie, man kassiert nicht mehr so viele Tore, aber man schießt auch nicht mehr so viele Tore.
Ja, also insgesamt ist Leverkusen dieses Jahr, und ich habe ja insgesamt so eine Meinung zu Leverkusen, dass es ein Verein ist, in dem immer der Trainer schuld ist und irgendwie nie die Spieler in Frage gestellt werden, die da eigentlich das schönste Leben haben, ohne jede Form von Platz, und die Saisonleistung komplett, also wirklich inakzeptabel. Was aber nicht heißt, dass es am Sonntag nicht auch ein gemütliches 13-0 für Leverkusen werden kann in Freiburg. Das ist einfach, wenn du dir den Kader anschaust, ist es eine der besten Mannschaften der Liga. Und wenn du siehst, was sie draus machen, dann hat das nicht mal irgendwas damit zu tun, dass sie ihre PS auf die Straße bringen. Das ist einfach ja viel, viel zu wenig. Es gibt wenig Spieler, die da Verantwortung übernehmen. Jetzt haben sie natürlich auch das Pech, dass Lars Bender mehr oder minder Dauerpatient ist. Da ist ja immer mal wieder das Gerede davon, dass droht, dass der Invalide wird. Mhm. Das ist insgesamt, also Leverkusen ist wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison. Also ich weiß ja, was es heißt, mit 18 Punkten am Tabellenende zu stehen als Beobachter von Darmstadt 98. Aber Leverkusen ist mit Sicherheit die Enttäuschung dieser Bundesliga-Saison. Die dürfte keiner jenseits von Platz 6 getippt haben vor der Saison.
Wahrscheinlich nicht. Das Problem in Leverkusen momentan eben wahrscheinlich auch die Konstanz, die fehlt. Ja, ich meine, jetzt hat man einen Punkt gegen die Bayern geholt, was wahrscheinlich Selbstvertrauen bringen sollte. Aber auf der anderen Seite, wie wir es ja eben gerade auch schon gesagt haben, es geht ja auf und ab, und irgendwie ist die Mannschaft einfach nicht in der Lage, durchgängig gute Leistung zu bringen, obwohl sie es theoretisch können müsste. Und jetzt dann eben gegen den SC Freiburg, die man zumindest, wenn man eben auf die Tabelle guckt, überhaupt nicht unterschätzen darf. Sven, wie geht's denn aus?
Ja.
Was glaubst du denn?
Also, worauf ich wirklich gespannt bin, ist, wie man damit umgeht. Es fehlen ja Grifo und Philipp beim SC, so die beiden Kreativspieler in der Offensivabteilung, und die fehlen wohl bis zum Saisonende beide, so wie das aussieht. Es ist also davon auszugehen, dass keiner von beiden mehr ein Spiel für den SC Freiburg in seinem Leben machen wird. Ja, ich glaube oder hoffe, dass es der SC schafft, diese Stabilität, die sie in den letzten Heimspielen gezeigt haben, unter anderem gegen Mainz oder wenn ich an die Spiele gegen Hertha und Köln denke, die waren alle nicht schön, aber sie waren alle eng und sie haben gegen das Leben unglaublich schwer gemacht und wurden dann alle gewonnen. Mhm. Und so ein Spiel am Sonntag wäre was. Also ich glaube, wenn es ein schönes Spiel wird, dann gewinnt Leverkusen. Weil okay. sie dann einfach den Platz haben, den sie zum Kontern und den sie für ihren Fußball brauchen. Und wenn sie den kriegen, dann hat Leverkusen für mich Vorteile. Also fußballerisch ist Leverkusen, wenn sie ihre PS auf die Straße bringen, immer unter diesem Paradigma, dann ist Leverkusen die klar bessere Mannschaft. Aber ansonsten wird das, wenn es der SC schafft, sein ekliges Spiel aufzuziehen, wie die ganze Saison, die engen Spiele haben sie fast alle gewonnen dieses Jahr, vor allem zu Hause. Dann wird es ein 2-1 für den SC.
Okay, 2-1 für den FC, SC. Ich tippe mal auf ein 1-1 Unentschieden. Übrigens, ja, by the way, so Bayer Leverkusen hat aus 10 Spielen einen Sieg geholt, ne? Und das gegen Darmstadt. Also.
Tja, das war an einem Mittwochabend ein 2-0, wo Darmstadt gerade rechtzeitig kam. Ansonsten hat Korkut. Ja, wie ist ja jetzt auch nicht gerade eine brillante Bilanz hingelegt, aber ich glaube, da könnte momentan Cesar Luis Menotti auf der Bank sitzen und würde nichts drum kommen. Also ich glaube, Trainer ist da gerade wirklich Nebensache.
Definitiv, und bei Korkut, es ist ja auch noch offen, ob überhaupt ja quasi nach Saisonende überhaupt noch Trainer bleiben wird. Wird ja, also was da für Namen, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall entscheidet sich an diesem Spieltag so einiges für Leverkusen, denn 4 Punkte nach oben, 4 Punkte nach unten, Abstieg oder Europa League. Man wird sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Sven, ich bedanke mich bei dir, weise natürlich nochmal auf den Füchsle-Talk hin. Ja, wer mehr über den SC Freiburg hören möchte, sollte ihn abonnieren und regelmäßig hören. Und ansonsten geht's bei uns jetzt gleich weiter mit der nächsten Partie. Schalke 04 gegen RB Leipzig. Dann auch nochmal ein kleiner Hinweis für unsere Charity-Aktion Anstoß, denn wir haben ja heute noch einen Gewinner zu verkünden. Wer es wird, dazu gleich mehr.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Schalke 04 gegen RB Leipzig. Jetzt Thema bei uns im Bundesliga-Special hier auf meinsportradio.de. Und bevor wir uns um die Partie kümmern und ich und meine Gäste vorstelle, ganz kurz natürlich der Hinweis, Anstoß, die Charity-Aktion von und mit Benedikt Hövedes, die geht heute zu Ende. Und ich habe natürlich noch einen Gewinner zu verkünden. Und zwar hattet ihr bis heute Nacht um 23.59 Uhr noch die Chance, Lose zu kaufen für das Matchworn-Trikot von Benedikt Hövedes, unterschrieben von der gesamten Mannschaft aus dem Europa-League-Spiel Schalke gegen PAOK Saloniki. Wer es gewonnen hat, das erfahrt ihr 15 Uhr live auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt kommen wir mal zu der Partie Schalke gegen Leipzig. Und dazu begrüße ich erstmal zwei neue Gäste. Zum einen für den FC Schalke 04, bekannt von Hassans Corner TV. Der Hassan ist bei mir. Hallo Hassan.
Hallo, grüße euch.
Und für RB Leipzig ist der Kai bei mir, besser bekannt als Aufziehvogel-LE bei Twitter. Hallo Kai.
Hallo, seid ihr grüßt.
Ja, Hassan, Schalke, war eine schöne Zeit, als man noch gegen PAOK gespielt hat, ne?
Ja, das war schön, weil man da ja auf jeden Fall weitergekommen ist, ne?
Genau, gestern war es dann leider soweit, ausgeschieden, der Traum von den Eurofightern 2017 ist ausgeträumt, trotzdem darf man sich schon auf die Schulter klopfen, finde ich, oder?
Ja, angesichts des Hinspielergebnisses, dieses 0-2, da gab es ja schon viele Stimmen, dann laut wurden und so, das läuft nicht, das wird nichts und sowas alles, dann haben sie da wirklich eine Energieleistung hingelegt. Also das war wirklich schon sehr, sehr gut, dass man da das 2-0 gemacht hat innerhalb der 90 Minuten. Und dann führst du, dann machst du das 3-0. In der ersten Halbzeit war das der Verlängerung. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Und normalerweise musst du das nach Hause bringen. Ne? Du spielst dann in Überzahl, bist natürlich platt, aber wenn du platt bist, dann ziehst du dich zurück und versuchst alles, um kein Gegentor mehr zu bekommen. Und Ajax war dann auf jeden Fall frischer und die wissen auf jeden Fall, wie sie gegen den Ball zu treten haben. Und das Tor zum 3-1 war natürlich auch relativ glücklich. Ne? Also Nastasic will da klären und schießt da genau den Fuß an. Dabei muss man auch sehen, dass, ich glaube, Viergräver, dieser, der Spieler, der das Tor gemacht hatte, setzt da den Fuß hin, spekuliert da auch ein bisschen. Also es war dann auch vielleicht auch ein Stück weit Cleverness, Abgezocktheit, ich weiß es nicht. In der Gesamtbetrachtung kann man aber schon sagen, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, dass Ajax Amsterdam auf jeden Fall verdient weitergekommen ist. Schalke hat einen großen Kampf geliefert, das ist auch völlig in Ordnung so und ich denke, dass das auch die Fans anerkennen.
Ja, in der Bundesliga Platz 11, ich sage mal so, zumindest die Platzierung scheint ja ganz okay, oder? Wenn man da so ein bisschen betrachtet, der ganze Umbruch jetzt mit Markus Weinzierl als neuem Trainer, mit Heidel, der jetzt quasi da den Sportdirektor macht, die Presse ist da so ein bisschen anderer Meinung inzwischen, oder? Jetzt liest man ja schon, ja, wie lange hält denn Schalke überhaupt noch an Weinzierl fest? Glaubst du, dass da eventuell jetzt doch irgendwie eine Kurzschlussreaktion von Seiten des Vereins irgendwie gemacht wird?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, auch ziemlich bescheuert.
Ja.
Also wenn man im Sommer den großen Umbruch plant und dann die ganze sportliche Führung austauscht und sowas alles und vor allem auch die Mentalität, die Kaderstruktur verändern möchte, dann muss man dem Ganzen auch Zeit geben. Da darf man sich nicht treiben lassen von den Medien. Das ist ja normal so. Das sind die Schalker Medien, ne? Zum Beispiel Bildzeitung oder sowas oder Sportbild, die dann irgendwelche Dinger raushauen, unbestätigte Sachen, dass jetzt Weinzierl angezählt ist und sowas alles. Das sind diese normalen Reflexe, die du dann hast in diesem Business. Also ich habe das gute Gefühl, dass Christian Heidel das alles sehr gut analysiert und wir haben kein Problem miteinander, kommen gut miteinander aus und man sieht auf Schalke zwar anhand der Ergebnisse nicht so wirklich eine Entwicklung. Schalke ist immer noch sehr unkonstant, sehr instabil in seiner Struktur. Allerdings muss man auch sagen, das ist eine wirklich verrückte Saison. Schalke hat mit vielen Verletzungssorgen zu kämpfen und all sowas. Also da spielen viele Dinge zusammen. Und wenn man dem Umbruch Zeit geben möchte, dann sollte man an Markus Weinzierl festhalten. Und ich glaube, dass Christian Heidel clever genug ist, das zu tun.
Jetzt liest man ja auch schon, dass Schalke ist jetzt wohl an Rodriguez dran vom VfL Wolfsburg.
Ja, hab's auch noch gelesen. Also ich glaube nicht, dass da dass Schalke den bekommt. Also dass sie eventuell Interesse haben, ist durchaus möglich. Also das haben die Kollegen von Funke Sport beschrieben und die sind relativ gut informiert, also eigentlich gut informiert. Deswegen kann man das dann schon glauben. Allerdings glaube ich, dass Rodriguez für Schalke 04 eine Nummer zu teuer ist.
Ja, ich habe gelesen, Schalke hat 25 Transfers im Laufe der Saison hier mal eben so hingehauen. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man einfach zu viele neue Leute da einfach reinholt und die noch gar nicht zusammenspielen 25 können?
25 Transfers?
Habe ich hier.
Also du meinst jetzt mit Abgängen und so?
Ja, ja. Und so. Also dass quasi einfach zu viel passiert ist, so hin und her und überall alles wird ausgewechselt.
Ja gut, okay, Schalke hat jetzt glaube ich sieben neue im Sommer geholt und sowas. Und wenn du da was verändern willst, das ist ja die Sahnekohle gekommen, und wenn du da was verändern willst, dann musst du natürlich dann auch einen radikalen Schnitt machen. Und der erste ist halt gemacht worden letzten Sommer und in diesem Sommer wird es ja auch der Fall sein. Sead Kolasinac wird den Club höchstwahrscheinlich verlassen, Choupo-Moting wird gehen, einige andere Verträge, die auslaufen, werden nicht verlängert. Wie zum Beispiel ganz prominent Klaas-Jan Hünteler, der ja seinen Abschied verkündet hat. Ja, und dann hat Schalke hier natürlich auch ein bisschen Platz in der Gehaltsstruktur und dann wird der ein oder andere noch dazukommen. Der Kader soll ja verändert werden. Also es auf Schalke 04 wird auf jeden Fall viel Bewegung haben. Die nächsten Transferfenster
dafür entscheiden. Okay, dann wollen wir uns mal mit Kai unterhalten für den RB Leipzig. Kai, hat RB Leipzig möglicherweise das schwerste Restprogramm in der gesamten Liga?
Ich glaube, ich habe mal so eine Tabelle gesehen, nach Restprogramm, nach Schwere, dann waren sie, glaube ich, Platz 14 oder 15. Also ist relativ schwer, wobei man natürlich jetzt gucken muss gegen Schalke. Gestern dieses Wahnsinnsspiel in der Europa League und de facto zwei Tage Regeneration. Man muss jetzt sicherlich auch gucken, wer geht damit, ist da mit welchen Blessuren rausgegangen. Also bei Goretzka kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Sonntag spielt, aber
spielt auch nicht.
Also die Voraussetzung. Ah, okay. Bei uns läuft gerade ja die Pressekonferenz, aber bisher ist nichts bekannt von irgendwelchen Ausfällen.
Insofern kann man dann in Bestbesetzung antreten, natürlich ausgeruht im Gegensatz zu Schalke. Also ist natürlich nominell trotzdem schwer. Schalke ist heimstark, holt die meisten Punkte zu Hause. Aber grundsätzlich gibt es sicherlich schlimmere Settings für ein Spiel auf Schalke als jetzt am Sonntag.
Ja, wie ist so deine Fanstimmung, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die Bayern schaust, ja, ausgeschieden in der Champions League, überzeugen können sie jetzt spielerisch momentan auch nicht so wirklich. Manuel Neuer fällt aus. Es sind in Anführungszeichen nur noch 8 Punkte.
Ja, also erstens sind es aufgrund des völlig wahnsinnigen Torverhältnisses der Bayern 9 Punkte de facto. Und ich glaube, niemand in Leipzig guckt ernsthaft noch auf die Bayern. Da kann man mal irgendwie auf Twitter oder so einen netten Joke machen, aber davon ist nicht auszugehen, dass die jetzt noch ernsthaft straucheln. Und Ziel ist jetzt klar die direkte Champions League Qualifikation. Dafür braucht man noch maximal 2 Siege, je nachdem wie Dortmund und Hoffenheim ihr Restprogramm bestreiten. Vielleicht tut es auch einer und noch ein Unentschieden. Insofern, also wenn man jetzt da auf Schalke einen Punkt holt und dann das nächste Heimspiel zum Beispiel gegen Ingolstadt gewinnt, kann man das fast einbuchen sozusagen. Insofern alles gut hier.
Man für Leipzig, man hat ja diesen kurzen Moment, wo es ja hieß, oh, man hat jetzt hier den Leipzig-Code quasi geknackt und jetzt ist Leipzig hier im freien Fall nach unten. Die Leipziger konnten sich erholen, haben jetzt die letzten 4 Partien alle gewonnen in der Liga und ja, eigentlich ist man quasi wieder auf Kurs, möchte ich mal sagen. Ne?
Ja, also gegenüber der Hinrunde liegen wir sozusagen ein paar Punkte zurück im Vergleich, aber die Hinrunde war einfach völlig überperformt. Also mit dieser Serie von 8 oder 9 Siegen in Folge, bis dann das Ingolstadt-Spiel kam auswärts. Insofern, ja, Platz 2, 61 Punkte, das ist weit oberhalb dessen, was man erwarten durfte. Und ja, dieser Leipzig-Code, damit kann ich immer nicht so viel anfangen, weil ja, hat jede andere Mannschaft in der Bundesliga einen Code oder nicht? Oder es gab ein paar, sag ich mal, Aspekte, die da sicherlich mit reingespielt haben. Das ist eine junge Mannschaft, da kann man irgendwann im Laufe so einer langen Saison auch mal so einen kleinen Durchhänger erwarten. Es gab ein paar Verletzte, Paulsen ist da so ein Schlüsselspieler vorne drin, der wieder da ist, Rückzieher. So, also insofern, da kamen so ein paar kleinere Sachen zusammen, warum man dann gegen ja, diese Nordteams, so Wolfsburg, Bremen, HSV nicht so gespielt hat, wie man es vielleicht vorher erwartet hat. Aber unterm Strich, ja, wie du schon sagtest, wieder in der Spur, alles gut.
Ja, also auf jeden Fall, RB Leipzig darf also jetzt am Wochenende gegen Schalke ran, dann gegen Ingolstadt, Hertha BSC, Bayern München und Eintracht Frankfurt. Da kann zumindest noch ein bisschen was passieren, vielleicht auch nach oben, vielleicht gibt es die riesengroße Überraschung. Als ich vorhin mit Steffen Niemeyer, der für den FC Bayern München bei mir in der Sendung war, gesprochen habe, meinte er, oh, jetzt könnte vielleicht sogar noch die Meisterschaft in Gefahr geraten. Aber gut, wollen wir vielleicht gar nichts von erzählen. Kommen wir vielleicht mal zu den Tipps. Hassan, wie optimistisch bist du denn, dass die Schalker jetzt nach diesen 2 schweren Wochen jetzt gegen Leipzig punkten können?
Oh, das wird ganz, ganz schwer, glaube ich. Ne? Also Schalke hat gestern Abend viel Kraft gelassen. Viel Physis ist da runter, die sind ausgelaugt, die sind platt. Dann hast du Leon Goretzka, der kaputt ist, oder heißt kaputt, der verletzt ist. Dann kommt noch dazu, dass Sead Kolasinac auch nur so fit wurde, gerade so ging, sondern musste dann ein paar Tage später wieder eine Energieleistung. Das wird alles ganz, ganz schwierig. Ich bin da pessimistisch. Also ich schätze RB Leipzig in der Art, wie sie aktuell drauf sind, wie sie Fußball spielen, schon als Favoriten ein in diesem Spiel. Allerdings Schalke spielt zu Hause. Ich würde sagen, ein Unentschieden. Also ein 1-1 oder ein 2-2 würde ich tippen.
Okay, Kai, dein Tipp.
Eigentlich schon alles gesagt dazu. Natürlich hoffe ich darauf auf einen Sieg, aber also wenn dann schon das Tor für AB fällt, kann da vielleicht was gehen. So, ansonsten könnte ich mit einem 1-1 oder so auch sehr gut leben.
Alles klar. Ich bin mal ein bisschen eindeutiger als ihr beide, die sich scheinbar nicht so wirklich raustrauen. 1-3 wird das Spiel ausgehen. Schalke hat ja auch zuletzt gegen Darmstadt gezeigt. Geht nicht immer, wie es soll.
Hast du gerade mit Darmstadt verglichen?
Nee, euch nicht, aber die Leistung der Schalker eingeordnet. So.
Danke. Vielen Dank.
Gut, aber mehr zum FC Schalke gibt's natürlich bei Hassans Corner TV, Hassan, und das darf man sich wo anschauen?
Ja, auf YouTube, also da kann man, wenn man Hassans Corner in die Suche eingibt, dann kann man mich finden. Man darf mich natürlich auch gerne abonnieren und man kann Hassans Corner TV natürlich auch auf der Webseite von meinsportradio.de verfolgen.
Genau, also da gerne nochmal vorbeischauen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, Hassan für den FC Schalke 04 und der Kai für RB Leipzig. Und jetzt gleich geht's in die letzte Partie für heute im Bundesliga-Special Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg.
meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Hier ist das Bundesliga-Special auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den 30. Spieltag geht so langsam zu Ende, aber eine Partie haben wir noch. Mein Name ist Robert Vogel, ich bin der Moderator und ich freue mich, zwei neue Gäste hier begrüßen zu dürfen für die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Zum einen für Eintracht Frankfurt Basti Red vom Eintracht-Podcast. Hallo Basti.
Gute.
Und für den FC Augsburg Stefan Urban, bekannt von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Stefan, Relegationsplatz für den FC Augsburg, 32 Punkte, nach unten hin, ich sage mal, noch ein wenig Polster, nach oben hin könnte einiges passieren, aber es muss eben was passieren. Wie ist die Stimmung in Augsburg?
Ja, nach der richtig dramatischen englischen Woche mit drei Niederlagen war jetzt der Sieg wenigstens so ein bisschen Nervennahrung für uns, dass wir jetzt wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen können, dass es vielleicht doch noch irgendwie reicht. Und da kommt uns, glaube ich, Frankfurt gerade recht.
Ja, gut, da kommt euch Frankfurt gerade recht. Schlecht natürlich, Finn Bogason, ja, ist gerade mal gefühlt irgendwie zwei Wochen wieder da und ist jetzt erstmal dann wieder weg und gerade dann eben auch gegen so einen Gegner wie Eintracht Frankfurt, wo er vielleicht auch ganz wichtig ist. Wie wird man den kompensieren, beziehungsweise kann man es überhaupt? Weil, ja, man hat ja gesehen, er war nicht da, Saison lief nicht so gut.
Nee, wird ganz schwierig. Da werden wir Manuel Baum ziemlich zaubern müssen, weil Papadia ja auch noch mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. Und der mit Kuh ist natürlich auch nochmal ein weiterer Komplettex raus. Und das wird spannend, wenn er dann jetzt in Sturm stellt. Man könnte eventuell mit G rechnen, was jetzt die fast schon wieder Notfalloption ist. Oder was jetzt auch ganz spannend wäre natürlich Danzo, der eigentlich gelernter Stürmer ist. Aber das muss man sich, glaube ich, überraschen lassen.
Euer Trainer, der fordert Kampfgeist für das Spiel gegen Frankfurt. Er meint, Augsburger Weg, eklig auftreten, eklig verteidigen. Wird man das auf die Reihe kriegen? Wie glaubst du, ist die Mannschaft momentan, wie sehr hat sie den Abstiegskampf angenommen?
Also auf jeden Fall war das jetzt gegen Köln auch ein ziemliches Lebenszeichen der Mannschaft, weil sie in den drei Spielen davor wirklich auch recht körperlos gespielt haben, die versucht haben, spielerisch zu lösen. Und das funktioniert einfach im Abstiegskampf nicht. Vor allem, wenn du dann auch nicht technisch brillant bist wie wir, ist das dann schon ein bisschen Mammutaufgabe, das so zu versuchen. Und deswegen denke ich, werden sie jetzt dann versuchen, an Köln anzuknüpfen und wieder sehr körperlich spielen.
Basti, kommen wir mal auf die Eintracht zu sprechen. Aktuell Platz 10. Ja, ich war ja doch hier einige Wochen nicht da. Ja, hatte quasi den Kevin und gucke hier auf die Tabelle Platz 10 und frage mich, was ist da mit Frankfurt passiert? Ich meine, es sind ja nur drei Punkte zu den europäischen Plätzen. Ja, aber irgendwie hatte ich euch mal in Erinnerung da oben irgendwie Champions League.
Ja, es hat alles nicht so sollen sein irgendwie. Die Eintracht hat am Anfang irgendwie ein bisschen die Rückrunde verschlafen, dann kamen die Verletzten dazu und jetzt hat die Eintracht, glaube ich, in den letzten vier Spielen ziemlich viel Pech gehabt und ja, so schnell kann es gehen und dafür, dass wir eigentlich in der Rückrundentabelle, glaube ich, 17. sind, sind wir mit dem 10. Platz und dieser theoretischen Chance, dann doch nochmal oben reinzukommen, eigentlich noch ganz gut bedient gefühlt. Aber irgendwann muss jetzt mal wieder losgehen. Da kommt uns Augsburg auch gerade recht.
Ja, durchaus. Für die Eintracht also definitiv mal jetzt so ein bisschen die Bringschuld, wie ich gelesen habe. Ja, Eintracht gegen Augsburg in der Bringschuld. Kovac nimmt seine Elf in die Pflicht, so zumindest die Hessenschau, so wird getitelt. Ja, was kann er denn großartig jetzt verändern, um da möglicherweise eben diese Bringschuld auch zu erfüllen?
Eigentlich muss er gar nicht viel verändern. Der muss es so ein bisschen aussitzen, glaube ich, weil die Eintracht hat schon in den letzten vier Spielen wirklich eine Tendenz nach oben gezeigt. Er hätte keines der letzten vier Spiele verlieren müssen. Und da würde ich gar nicht sagen, dass die Mannschaft irgendwie umgekrempelt werden muss, sondern er muss einfach dranbleiben und jetzt trotzdem betonen, dass das jetzt irgendwie sowas wie ein indirektes Endspiel ist, zu sagen, okay, die letzte der Saison, Endspurt hat jetzt angefangen und ihr könnt jetzt gegen Augsburg entscheiden, wo es hingeht. Wenn ihr gewinnt, dann könnt ihr eventuell nochmal Richtung Europa schielen und wenn ihr verliert, dann müsst ihr aufpassen, dass Augsburg uns nicht zu nahe kommt und wir nochmal über die Relegation reden müssen. Also ich glaube, das sollte für die Spieler eigentlich Motivation genug sein, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier auf so einer kleinen Gabelung und lass uns bitte, bitte lieber gucken, ob wir vielleicht nochmal oben reinstoßen, als dass wir jetzt anfangen zu rechnen, wie es unten aussieht.
Aber ist es so, dass man in Frankfurt tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen nach unten schielt? Ich meine, es sind 6 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Letztendlich fehlen, wenn man diese magische 40-Punkte-Linie nimmt, 2 Punkte, die man ja wohl in den letzten 5 Spieltagen holt.
Ja, also ich persönlich gucke auch nicht nach unten. Ich bin auch eher so, dass ich noch ganz leise Hoffnung habe, dass die Eintracht sich jetzt fängt, beziehungsweise für dieses gute Spiel belohnt wird und es sich wieder in Punkten auszahlt. Aber ich glaube, die Stimmung in Frankfurt ist trotzdem so, dass viele Leute denken, oje, oje, wir haben hier schon einiges erlebt. Und ich glaube, das ist aber auch ein Frankfurt-spezielles Problem, dass man jetzt denkt, okay, wir haben hier schon ganz, ganz krude Sachen erlebt und wir wollen jetzt nicht nochmal unten reinrutschen. Das wäre dann, glaube ich, eher so eine Kopfsache, die dann eventuell dazu führen könnte, dass hier nochmal so ein bisschen Abstiegsangst in die Stadt kommt. Aber für so realistisch halte ich es auch nicht. Und dafür, finde ich, hat die Mannschaft es auch im letzten Spiel echt zu gut gemacht. Und bin frohen Mutes, dass sich das gegen Augsburg endlich vielleicht mal auch wieder in Punkten widerspiegelt.
Ja, was vielleicht auch ganz gut wäre, im Hinblick dann auf die kommende Woche, DFB-Pokal-Halbfinale, wo ja Alexander Mayer zum Beispiel auch noch vom Pokal träumt. Wie realistisch siehst du das denn?
Dass er im Pokal spielt, meinst du?
Dass er davon träumt, vielleicht auch vom Sieg des Pokals.
Ach so, ich habe gedacht, du meinst jetzt, ob er wieder fit wird. Nee, weil das glaube ich nicht, dass er da wieder fit ist. Ja, aber das ist ja genau das. Also das eine, ich glaube, dass das eine sogar das andere bedingt. Wenn du jetzt mit einem positiven Erlebnis nach Gladbach fährst, dann rechne ich mir durchaus Chancen aus, dass die Eintracht dort auch weiterkommt. Dann wird es, glaube ich, so ein 50-50-Spiel. Sollte die Eintracht jetzt allerdings verlieren, dann glaube ich, dass die Nervosität, die dann einsetzt, könnte in Bezug auf, dass man Gedanken an den Abstieg verwendet, da auch dazu führen wird, dass sie in Gladbach verlieren. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, wenn die Eintracht gefühlt den Klassenerhalt sich am Samstag sichert und dann befreit nach Gladbach fährt und schauen kann, was geht. Und in einem Spiel ist immer alles drin, das hört sich immer wieder platt an, aber in Gladbach kann man auf jeden Fall an einem Abend alles abrufen und dort gewinnen und dann fährt man nach Berlin. Und wenn man dann die Saison, dann kann man die Saison trotzdem einigermaßen positiv abschließen. Also die Eintracht kann mit 2 Spielen eigentlich das, was sie ein bisschen in der Rückrunde eingerissen hat, komplett wieder ausbügeln. Also von daher vertraue ich dem Trainerteam und der Mannschaft, dass sie das auch irgendwie hinbekommen.
Ja, gut. Stefan, dann kommen wir nochmal zum FCA. Was glaubst du denn, mit welcher Mannschaft werden denn die Augsburger gegen Eintracht Frankfurt auftreten?
Also Kovelo rutscht anscheinend jetzt wieder zurück ins Team. Das heißt, entweder Top-Zweier Innenverteidigung oder vielleicht dann doch Dreierkette mit Danzo. Aber diesmal mit Top-Besetzung. Muss man schauen, ob es bei Bayer reicht. Ko ist mit seinen 10. Game jetzt auch schon wieder gespart. Muss man auch überlegen, wenn es nicht für Bayer reicht, wer es auf der 6. Position spielt. Vielleicht Katscher. Und dann muss man schauen, ja, also ich denke, dass Schmid und Usami jetzt begnadigt worden sind im letzten Spiel. Sie haben auch alles abgerufen. Und ansonsten, ja, Altintop hat es auch wieder überzeugt und gezeigt, dass er eigentlich doch zu wichtig ist für die Mannschaft. Also wird zwar ein bisschen eine Ersatzelf, aber muss man einfach durch.
Okay, klingt allerdings alles nicht so optimistisch, oder?
Nee, vor allem, wenn man sich dann anhört, was bei Frankfurt jetzt wieder mit Fabian und allem möglichen wieder dabei ist, sind wir, glaube ich, schlechter aufgestellt, aber
muss.
Ja, genau. Der 30. Spieltag findet auf jeden Fall statt und letztendlich muss man halt sehen, was bei Rom kommt. Also für den FC Augsburg natürlich eben jetzt auch eine sehr, sehr schwierige Situation, zumal eben, wenn Ingolstadt jetzt punkten sollte an diesem Wochenende, auch da der Abstand natürlich nochmal ein bisschen enger wird. Restprogramm ansonsten für den FC Augsburg, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim. Also so einfach sieht es dann auch nicht aus. Eigentlich müsste man jetzt anfangen, ein paar wichtige Punkte zu holen.
Ja, also eigentlich ist so meine Kopfrechnung. Schauen, dass man mit aller Gewalt irgendwie gegen Frankfurt punktet und dann hast du eigentlich vier Matchbälle und kannst es dann irgendwie noch heimfahren. Vor allem eigentlich ist bei uns, aus unserer Sicht, aber darauf kann man sich nie verlassen, eigentlich eher so, dass Mainz gegen Bayern verliert und Ingolstadt gegen Leipzig, dass wir jetzt mit einem Sieg gegen Frankfurt eigentlich wegziehen könnten. Aber so läuft es dann meistens dann auch wieder nicht. Aber man kann zumindest hoffen.
Ja, das ist definitiv. Und ansonsten, Basti, für die Eintracht, Restprogramm Augsburg, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Leipzig. Geht schon, oder? Und Europa League sollte damit vielleicht erreichbar sein.
Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt gegen Augsburg gewinnen, sieht, glaube ich, das alles wieder ein bisschen positiver aus. Und gut, in Hoffenheim weiß ich nicht genau, aber es wird für uns auch ein Heimspiel, weil immer ziemlich viel hinfahren, weil es um die Ecke ist. Mhm. Und ja, und dann hast du dementsprechend Gegner, die du theoretisch schlagen kannst. Was dann am Ende bei rauskommt, wird man sehen. Aber ich weigere mich tatsächlich, Abstiegsangst zu haben und will irgendwie, dass die Eintracht es einfach nochmal probiert, vorne reinzustoßen. Wenn es halt nicht klappt, klappt es nicht. Aber
mein ja. Nee, also von Abstieg würde ich bei der Eintracht auch überhaupt gar nicht mehr sprechen. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Eher eben, dass man nochmal den Zug nach Europa verpasst. Aber auch das bleibt offen. Wir kommen nochmal kurz zu den Tipps. Basti, was glaubst du, wie wird es ausgehen am Ende?
Ich sage, die Eintracht gewinnt 2-0.
2-0. Stefan?
Wir können nicht zu 0 spielen und gewinnen trotzdem 1-2.
Okay, das ist sehr optimistisch. Ich tippe mal auf ein 2-1 für Eintracht Frankfurt und bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Basti Red vom Eintracht-Podcast und Stefan Urban, bekannt von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk. Und das war's dann hier jetzt auch schon wieder mit dem Bundesliga-Special für diese Woche, der 30. Spieltag. Die Vorschau für alle, die zu spät eingeschaltet haben oder ja, die sich das ganze Ding nochmal anhören möchten. Die Wiederholung gibt's heute Abend um 18 Uhr und morgen Mittag nochmal um 12 und ansonsten natürlich wie gewohnt auch als Podcast inzwischen auch im Einzelformat. Also ihr könnt euch auch eure Partie aussuchen, müsst nicht mehr die ganze Sendung hören. Könnt ihr natürlich auch abonnieren bei iTunes, Bundesliga Special oder auf unserer Website, den RSS-Feed. Gerne auch kommentieren, schreibt uns und vergesst natürlich nicht mitzumachen bei unserem Kicktipp-Spiel. Für den Gewinner der Saison gibt es ein Bundesliga-Trikot seiner Wahl und natürlich den tollen Kicktipp-Pokal. Und ansonsten der Hinweis nochmal für alle, die mitgemacht haben bei Anstoß der Charity-Aktion mit Benedikt Hövedes. Heute verlosen wir den Hauptpreis. Um 15 Uhr live auf Facebook werde ich den Gewinner auslosen des Match-One-Trikots aus dem Spiel Schalke gegen Park von Benedikt Tövedes, signiert von allen Spielern. Und wer es geworden ist, erfahren wir dann. Ansonsten natürlich nochmal der Hinweis auf unseren Live-Sport dieses Wochenende. Wir haben den Fed Cup live am Samstag aus Stuttgart ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr Deutschland gegen die Ukraine. Dann haben wir die German Football League live, die Hamburg Huskies gegen die Berlin Adler ebenfalls am Samstag ab 16.45 Uhr live und die Volleyball-Bundesliga-Finalspiel Nummer 1 VfB Friedrichshafen gegen die BR Volleys am Sonntag ab 14.30 Uhr. Also da auch gerne einschalten und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zum Bundesliga-Special hier auf meinsportradio.de. Ich verabschiede mich, wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.